Herzlich willkommen zur 500. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind hier unterwegs im Orient Express und besprechen dort für euch den Film Mord im Orient Express. Mit mir hier als Herkules Büro Robert Krüger.
Hercule, ich jage keine Löwen. Schneide ich raus. Lass jetzt halt.
Neben ihm in seiner Paraderolle als Willem
Dafoe,
Christoph Perner.
Guten Tag.
Und unsere Gouvernante, das ist Claudia Nördinger.
Boah, das ist ein bisschen gemein, oder?
Finde ich schon.
Ja. Den roten Morgenmantel an hat Stefan Hiesberg.
Hallo. Und der Rest hier im Raum, das sind unsere Verdächtigen.
Roten Morgen hat Hugh Hefner auch mitgespielt.
Ist er nicht tot?
Ja.
500
so,
Folgen.
So ein Runterzieher am Anfang gleich.
Direkt alles raus.
Ja, ich dachte, es geht um Mord, oder?
Ja.
Aber der soll, glaube ich, an Schimmel gestorben sein, habe ich gelesen.
Was?
Ja, weil sein Haus so verschimmelt ist.
Was? Ich dachte, hab er sei angeschimmelt.
Nee.
Wollen wir jetzt über Hugh Hefner
reden? Doch, seine letzte Frau ist doch extra da weggezogen, weil ihr das Haus zu schimmelig war.
Nice.
Okay, also ich merke, es ist Missfallen meiner Schwester. Lass uns zum Thema zurückkommen oder überhaupt erstmal hinkommen.
Das ist hochinteressant.
Woran hast du das denn jetzt gemerkt?
Diese Gesichtsausdrücke sieht man überhaupt nicht mehr, seit wir mit Skype aufnehmen.
Ja, genau. Seitdem wir über Skype aufnehmen, haben wir alles Gefühl, wir finden das gut, was der andere sagt. Früher war das nicht so.
Jetzt habe ich Angst, dass du die bei der Hälfte der Filmbesprechungen, die ich immer so mache, immer vor dir im Rechner sitze. Was redet der wieder?
Ich sag dann meistens so ein Quatsch.
Okay, gut.
Das meinst du doch nicht ernst.
Können wir zum Thema kommen?
Nee.
Okay, was ist das Thema?
500 aus. Nein. Mord im Orient Express. Worum ging's?
Das bin ich jetzt.
Das ja. Bist du ja.
Ja, deshalb guckst du mich an.
Ja.
Also, Mord im Orient Express. Wer hat ihn gesehen? Wir hatten es vorhin schon mal. Ein paar Hände waren oben.
Also zwei, drei.
Aber den alten habt ihr gesehen zum Teil. Ja. Ja. Es geht um den großen Detektiv Hercule Poirot.
Poirot,
Entschuldigung, jetzt habe ich seinen Namen auch gebutschert.
Zweimal sogar.
Der, ja. Danke. Danke. Der am Anfang des Films in Jerusalem ist, dann später in Istanbul und er wird nach London gerufen und deshalb steigt er in den Orient Express, um nach London damit zu fahren. Und in diesem Orient Express sind natürlich noch viele andere Leute und an Bord passiert auf der Fahrt ein Mord und da ist es natürlich praktisch, dass man den weltbesten Detektiv mit an Bord hat und der muss dann den Fall aufklären und die Reihe der Verdächtigen besteht eben aus 12 Personen, die in einem bestimmten Wagen waren, aus Gründen kommen nur die in Frage, die in diesem Calais-Wagen, glaube ich ist es, drin waren und unter diesen 12 muss der Mörder sein und das ist die Ermittlung, die in dem Film im Zentrum steht. Rauszufinden, wer es gewesen ist. Denn der Mörder ist unter ihnen. So konnte man das sagen. Und dann wird viel ermittelt. Agatha Christie hat das Buch geschrieben. Und wahrscheinlich wissen viele Leute, die den Alten gesehen haben, natürlich, wie es ausgeht. Und das ist vielleicht eine Frage, die wir auch beleuchten sollten.
Ja, und dann schneiden sie noch ein. Also der Zug entgleist und also wirklich dramatisch zwischendrin.
Ja, so ja das verschafft ihnen halt genau. Ein bisschen mehr Zeit, sonst wäre der Film nach zu schnell zu Ende wahrscheinlich. Obwohl, eigentlich dauert das ja nur 2 Stunden. Die Fahrt von Istanbul nach London, das hätte schon gereicht. Die müssten eigentlich nicht einschneiden.
Ja, aber es hat halt so ein Horror-Dings noch. Wir schneiden ein, alles ganz gefährlich. Ja. Wir sind alleine mit diesem Mörder.
Außerdem ist es ja nötig, dass sie am Schluss diese Szene haben, wo die alle so wie beim letzten Abendmahl in diesem Tunnel aufgereiht sitzen. Dafür gäbe es ja keinen Anlass, wenn die einfach weiterfahren würden.
Ja, also im Original sitzen sie ja nicht in dem Tunnel.
Nee, aber hier.
Ja.
Also hier ist es so, es gibt dann am Schluss eine Szene. Es gibt ja unweigerlich die Szene, wo dann Poirot uns erklären muss, warum, wer es wie auch immer getan hat. Und da sitzen dann die Herrschaften alle so aufgereiht wie beim letzten Abendmahl und das passiert in einem Tunnel.
Aber findest du, dass das in einem Tunnel passieren muss? Weil in dem alten Film ist es so, da sitzen sie alle im Speisewagen.
Sind die da auch entgleist und...
Nee, da in dem alten Film ist es weniger dramatisch. Da ist einfach eine Schneewehe vor ihnen und der Zug hat angehalten. Also es ist kein Grund, dass die Lok
das aus... Das tut's nicht. Wir haben Transformers gesehen, das muss jetzt irgendwie so...
Ich hätte ja auch gern gesehen, wie die den Zug wieder aufs Gleis heben. Ob das überhaupt geht.
Der kippt doch nur zurück. Deswegen müssen
die alle aussteigen. Der war doch praktisch neben dem Gleis.
Das ist so ein bisschen untergegangen.
Auf einem Bein.
Der springt dann zurück. Das geht dann schon.
Also ich fand das nicht
so... Es kommt ja ein Transformer um die Ecke.
Ja, generell ist der neue actionreicher als der alte, oder? Wie habt ihr das
denn? Wie sollen wir das denn jetzt beurteilen? Okay, erzählt mal was über den alten, Stefan.
Ach, du hast den alten gar nicht gesehen?
Nein.
Ich auch nicht.
Der alte ist halt viel ruhiger. Die Kleidungsstil ist viel geiler, muss ich ja mal sagen.
Sagt der Mann mit der Fliege.
Ja, ja, doch.
Wir sollen mehr über Autos und Kleidung reden, habe ich gehört.
Nein.
Genau.
Der alte ist von Sidney Lumet. Oder?
Richtig, ja.
Okay.
Genau. Der ist halt noch viel ruhiger. Also da, wo du jetzt Action-Szenen hast oder so, da hält der Zug halt einfach an. Mhm. Und die Spannung kommt halt wirklich nur aus Gesprächen. Es gibt sehr lange Monologe beziehungsweise Dialoge, wo die miteinander eben sprechen und dieses Verhandeln, wer jetzt der Schuldige ist, diese gesamte Ermittlungsarbeit läuft halt nur über diese Sprachebene, über dieses hochspannenden Szenen. Und hier hast du ja schon, dann läuft da mal einer weg und dann ist mal das und dann geht er dahin und so. Und der ist auch diese Ermittlungsarbeit, wenn er da die einzelnen Leute reinbittet, das ist ja schon so sehr modern zusammengeschnitten, wenn die dann einfach hintereinander reden und immer wieder gleichen. Da ist es wirklich so, es kommt eine Person rein, die wird verhört, dann kommt die nächste Person rein und baut sich halt ganz anders, ganz langsamer auf.
In dem alten Film spielt ja Albert Finney, wenn ich mich richtig erinnere, den Poirot. Ist der auch so, weil jetzt ist ja Kenneth Branagh, der auch die Regie führt, und der ist ja schon, der Christoph sagt jetzt bestimmt gleich, eine Karikatur.
Die sind alle Karikaturen in dem Film.
Ist das im alten Film auch so, dass der so...
Ja, ja. Also der hat so extrem humoristische Haare in dem alten und ist ein bisschen humoristisch durchaus auch angelegt. Was ich in dem alten interessanter fand, ist, dass was Stefan eben schon gesagt hat, diese Entwicklung der Ermittlungen, wie er auf die einzelnen Sachen kommt und wie die alle in den Fall verstrickt sind, das kommt in dem alten Film sehr viel deutlicher raus, bevor der Reveal am Ende, bevor sie alle zu 12 da sitzen und er erzählt, wie es gewesen ist. Und in dem neuen ist es so, am Ende, manche Sachen hat man so das Gefühl, zieht er sich einfach aus dem Arsch. Yeah. Also der steht da so und sie ist wahrscheinlich, vermute ich, irgendwie die und die. Und dann denkst du dir, du hast keinerlei Hinweise gehabt im Laufe des Films, warum weißt du das? Und in dem alten ist das sehr viel besser organisiert, aber dafür fehlt in dem alten diese Bedrohung. Ihr seid in einem Zug mit einem Mörder, woher wisst ihr eigentlich, dass der nicht nochmal zuschlagen wird?
Aber fandest du jetzt, dass in dem neuen es eine bedrohliche Stimmung ist?
Nein, aber im Vergleich, also nicht in Kategorien von heutigen Filmen bedrohlich.
Theoretisch
aber
ja.
In dem alten Film ist es null so. Okay. Und im Vergleich dazu ist der neue sehr viel bedrohlicher.
Also theoretisch ja, aber ich habe es halt nicht gefühlt. Das war auch das Problem, was ich mit dem Film hatte. Er hat mich überhaupt nicht berührt. Also da war ja noch zum Beispiel diese Hintergrundgeschichte mit diesem alten Verbrechen, ja, war ja also verstörend gerade für jemanden, der kleine Kinder hat, ja, also eine grauenhafte Geschichte, hat mich trotzdem gar nicht berührt. Was wirklich was aussagt für mich über den Film, nämlich, dass er einfach schön aussieht, super glatt ist, tolles CGI. Ja, genau, kann man auch drüber streiten, war mir einfach oft eine Nummer zu dick und sah aus wie in einem Computerspiel zum Teil und was zu diesem Film einfach überhaupt nicht passt für mich. Aber berührt mich halt gar nicht. Also war so, ich hatte keine Angst, ich war nicht irgendwie verstört. Es war mir ziemlich egal. Und dann diese Karikaturen, also über Johnny Depp, also als Johnny Depp halt auftauchte, so ab der ersten Minute habe ich mir so gedacht, so, okay, ich habe echt keinen Bock mehr auf Johnny Depp-Filme, weil er halt immer nur Karikaturen spielt. Also es ist halt, und dann habe ich zurückgewendet, habe gesagt, war das irgendwann mal anders oder hat es mich früher noch nicht gestört? Weil so an alle Filme, die ich jetzt so, vielleicht kommen mir dann auch nur so
ja, zu Flug viel mit Karibik, Tim Burton zusammengearbeitet.
Edward mit den Scherenhemden, die ganzen Tim Burton-Filme, das ist halt immer, da ist halt immer eine Karikatur.
Als der aufgetaucht ist, habe ich genau das gedacht, so, der Christoph beschwert sich bestimmt wieder, dass Johnny Depp nur Johnny Depp kann. Ja. Das sieht halt
aus. Nee, aber das ist schon eine andere Sparrow. Rolle, als er sonst spielt. Ich finde, dass Johnny Depp ja in den ganzen Tim Burton-Filmen und so praktisch dieselbe Rolle über. Ich finde Edward mit den Scherenhänden einen super Film, aber er hat einfach zu oft dasselbe gemacht. Aber das hier ist ja schon eine andere Rolle.
Aber trotzdem ist er wieder völlig
überzeichnet. Aber es ist so, es ist einfach eine Figur, die du von Anfang an nicht im Film haben möchtest oder sowas. Und mit der du.
Es ist ja praktisch, dass er das Mordopfer ist.
Ja.
Ja, jetzt sind sie auch.
Das ist so, denn, du denkst, immerhin ist er schnell tot. Glück.
Aber also es würde mich vielleicht weniger stören, wenn er die einzige Person wäre, die so überzeichnet ist. Aber es sind halt so viele so überzeichnet. Es ist ja der Protagonist genauso und ganz viel, also die Figur, die von Michelle Pfeiffer gespielt wird, die Figur, die von Willem Dafoe gespielt wird, die sind ja alle so fürchterlich, das sind ja alles nur Karikaturen. Wo ich dann zwischendrin gedacht habe, so, okay, ist das irgendwie, liegt das irgendwie in der Geschichte, weil das einfach, weil der sich auf den alten Film bezieht und vielleicht war das früher so, ich habe den alten Film nicht gesehen, und ist das ein Zitat des alten Films und früher hat man anders gefilmt und es ist heute einfach nur deplatziert oder ist es einfach drüber, ich weiß es nicht.
Also die Figur, die Michelle Pfeiffer spielt, ist in dem alten Film auch schon so völlig überzeichnet. Also das ist so eine Figur, die, sie sagt einmal in dem Film, ihr wird nachgesagt, sie sei auf Ehemannjagd.
Das wird von Lauren Bacall gespielt, glaube ich, im alten.
Ja, ich meine.
Ich habe mir mal angeschaut, die Besetzungsliste auch des alten Films ist extrem beeindruckend, also auch richtig.
Das ist in dem neuen Jahr nicht anders. Also da ist die Liste, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon alle genannt haben, Johnny Depp ist drin, Michelle Pfeiffer, dann haben wir eben Kenneth Branagh in der Hauptrolle.
William Dafoe, Daisy Cruz.
Penelope Cruz. Cruz habe ich schon vergessen, ja, stimmt.
Ja, die ist im Grunde die Rolle, die früher Ingrid Bergman hatte. Mhm. Und Daisy Ridley ist auch noch drin, also hier die neue Jedi-Frau.
Da habe ich die ganze Zeit überlegt, ob sie das ist. Ich war mir nicht sicher.
Ja, es ist sie. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie ein Lichtschwert zieht, aber hat sie nicht gemacht. Und das
hätte den Film gerettet.
Vielleicht, ja.
Also ich finde aber auch, ich bin...
Ach, und Sean Connery war in dem alten noch drin.
Ja. Ich bin da beim...
Ach, der war in dem drin.
Ich bin da beim...
Hätte ich übersehen.
Ich bin da beim Christoph insofern, dass ich auch finde, dass es zu viel künstliche Accessoires sind der Figuren. Also es ist so viel Aufmerksamkeit auf dem Bart und der Kleidung, die irgendwie so künstlich übergestülpt wirkt und die Akzente, die Figuren sprechen, die künstlich sind. Ich finde, es ist immer so, dir wird nie mal erlaubt, eine Figur einfach als das zu nehmen, was sie ist, sondern es ist immer so eine ironisch gebrochene Metaebene, was ich anstrengend finde. Also ich finde auch, dass es ist schwierig, sich für Mordfälle und irgendwelche Bedrohungssituationen zu interessieren, wenn alle Figuren in so ironischen Anführungszeichen rumlaufen. Und so kam es mir vor in dem Film.
Ja, ich verstehe, wo du raus willst. Ich glaube, die Geschichte selbst hat mich nicht so sehr interessiert, weil ich den alten 2 Tage vorher geguckt habe. Das heißt, ich wusste eigentlich die ganze Zeit, was los ist und was passieren würde. Und habe die ganze Zeit immer nur so Vergleiche gebaut in meinem Kopf und habe überlegt, ach, das haben sie so gemacht und hier haben sie es geändert und die Figur, die haben zum Teil zum Beispiel Figuren verschmolzen aus dem alten Film mit, da sind dann 2 Personen irgendwie zusammengeschmolzen und dafür gibt's eine neue, die es so in dem alten nicht gab, ist so ein bisschen leicht abgeändert worden. Und das fand ich viel interessanter und dann habe ich sehr viel mehr so auf den Look geachtet und den fand ich schon sehr überzeugend.
Also das heißt, berührt hat er dich auch nicht.
Nee, man wusste ja, wie es ausgeht. Also mir ging es
genau
so, ich hatte im Urlaub vorher.
Ein Film kann einen ja auch berühren, wenn man weiß, wie es ausgeht.
Ja.
Gut, aber das ist ja schon ein Whodunit. Also insofern, ja, es klar. Muss ein bisschen darum gehen, dass du.
Die Pointe ist halt weg. Also ja. Ich weiß so, ja, okay, dann, so geht's aus, erzähle ich jetzt nicht. Aber mir ging es auch so, ich hatte einfach Zeit, mir den Film, den Look anzugucken. Ich mochte dieses Übertriebene. Es fühlte sich halt so an, als es vermeintlich so hätte sein können in den 30er Jahren, dass es so aussieht, wie die Leute gekleidet waren, wie die Leute sich bewegt haben, aber auch Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, wenn sie das Zimmer filmen, wo das Verbrechen stattgefunden hat und sie filmen das von oben rein.
Das war toll.
Das sieht so toll aus.
Überhaupt
die Einstellung
von oben waren super. Ja. Also gerade auch diese Szene, wo die Leiche entdeckt wird und
du die Leiche nicht
die Leiche gar nicht siehst, sondern du schaust von oben auf die Leute drauf, die sie entdecken. Das war schon toll gemacht, das muss man sagen.
Ja, das war super.
Ich fand das so gewollt alles.
Ja.
Ey, wir sind noch nicht bei der Kategorie.
auch die meine Rolle. Ich
du bist der Vorträger.
Einer fängt immer vorher an.
Die Szene zum Beispiel in dem alten Film ist das auch, wenn der Zug losfährt in Istanbul, dann gibt es in dem alten Film eine Kamerafahrt, während der Zug, kurz bevor er sich in Bewegung setzt, fährt die Kamera von ganz hinten nach ganz vorne rückwärts an dem Zug vorbei, damit du das einmal in der Länge siehst. Und in dem alten ist das fürchterlich ruckelig. Man hat das Gefühl, irgendwie können die da keine Luftreifen unter die Kamera machen. Das ist ja fürchterlich, das ruckelt und wackelt und schiebt und zuckelt vor sich hin. Und man kann es auch mit heutigen Augen nur noch schlecht anschauen. Und in dem neuen ist es jetzt ein bisschen anders inszeniert, aber ich fand es toll, wie diese ganzen Verbeugungen und Verneigungen vor dem alten Film gemacht wurden. Auch so in den einzelnen Kameraeinstellungen. Und wie die Kamera auch die ganze Zeit in dem Zug, wie du diese Enge in den Gängen spürst. Wenn die Kamera manchmal auch, wenn die Leute so aneinander vorbei müssen und immer so körperliche Nähe bekommen, die sie vielleicht eigentlich nicht wollen, aber der Gang ist so eng. Und die Kamera ist da so mit drin und quetscht sich da auch so mit durch. Das fand ich irgendwie nett und ihr habt mir gerade nicht zugehört, außer Claudia.
Doch, ich habe nur so getan, aber aber für mich kommt gerade das, also eigentlich müsste der Film von Anfang an mich total an Bord haben, weil Istanbul ist meine Lieblingsstadt. Ich liebe Zugfahren, genau. Und diese ganze Idee vom Orient Express und sowas, da müsste ich von Anfang an, da bin ich so emotional engagiert und das war ich einfach überhaupt nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe, während ich das angeschaut habe, habe ich mich daran erinnert, wie James Bond aus Istanbul mit seinem Zug weggefahren und da habe ich zu diesem Zeitpunkt schon geweint. Und hier war es echt so, ich dachte so. Also ich habe mich auch echt gelangweilt zum Teil. Ich habe mehrmals auf die Uhr geschaut, hatte das Gefühl, dass der Film extrem lang ist, wobei er gar nicht mal 2 Stunden lang ist. Ich frage mich jetzt wirklich, da wir diese Zweiteilung hier haben, ob es einem vielleicht sehr hilft, den alten Film gesehen zu haben. Was nicht unbedingt für
einen Film. Wir schauten dann ja nur noch auf der Metaebene. Ist halt die Frage, ob das.
Ja, aber gut, vielleicht funktioniert auf der, vielleicht funktioniert auf der Metaebene gut.
Ja, was heißt funktionieren? Also es ist nicht das, was ich von Funktionieren eines Films erwarten würde.
Nein, ein Film kann auf unterschiedliche Weise funktionieren.
Also ich hatte das Gefühl zum Beispiel, dass dass der Film hier mehr versucht zu erklären, weil er eher davon ausgeht, dass die Leute zum Beispiel Poirot nicht mehr kennen. Hm. Der alte Film schien mehr in so einem Setting zu starten. Das gibt so viele Agatha Christie-Verfilmungen, alle Leute wissen, wer der Typ ist und was er so drauf hat. Und der Film hier, der startet ja erstmal in, wo sind wir am Anfang, in Jerusalem, in einem Setting, wo uns erstmal erklärt wird, wer ist der Kerl, was kann der so? Und das lässt der alte Film alles komplett weg. Und
den Anfang mochte ich übrigens, also die ganz den Anfang.
Wie er in die Hundescheiße tritt oder
ja. Kuh. Ja. Auch das, aber auch das, der Witz mit dem Ravi und dem. Und so. Also der Einstieg in Jerusalem, den fand ich eigentlich, da war ich noch amüsiert. Aber gelangweilt wurde ich dann zunehmend, als
dieser blöde Zug auftaucht.
Ich finde auch, die Exposition ist dann viel zu lang. Dann kriegst du die unterschiedlichen Personen gesagt, okay, sind alles sehr bekannte Schauspieler. Aber heißt das trotzdem, dass wir so lange Exposition haben müssen, bevor mal irgendwas passiert? Also.
Das haben die in ihren Verträgen stehen.
Ja, mit Sicherheit. Stefan.
Das ist halt in dem alten Film genauso. Also, es ist halt eben eine Neuverfilmung von diesem alten. Und da geht es noch viel länger. Gefühlt.
Ich würde jetzt aber nicht ausschließen, dass es vielleicht trotzdem funktioniert. Ich muss den alten anschauen und mir dann mal überlegen.
Was ich mir überlegt habe während des Films, ich musste mal an eine Muppets-Folge denken. Und zwar die mit...
Jetzt bin ich gespannt.
Die mit Jason Alexander. Heißt der wirklich so? Ich bin mir gar nicht sicher. Der aus Seinfeld, der kleine Dicke. Heißt der so? Jason Alexander? Ja, bestimmt. Schon, gell? Oh, ja. Und der war mal in einer Muppet-Folge und da war er verkleidet als Hercule Poirot und wurde dann immer, also die Muppets konnten die Rolle und ihn nicht so trennen und haben dann immer so, und konnten vor allem, haben dann irgendwie Superman auch noch mit reingemischt, keine Ahnung. Könnt ihr mir erklären, warum, hat der das auch mal gespielt oder habt ihr keine Ahnung, oder?
Wer?
Der kleine Dicke von Seinfeld.
Ach so.
Wisst ihr noch, wo er ist? Keine Ahnung.
Schneiden wir raus.
Egal. Voll mal beim Muppets sehen.
Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, von wem du redest.
Nee?
Nein.
Costanzo hieß der bei Seinfeld. Ist egal. Kommt, lass uns weitermachen.
Okay. Gut.
Ja. Sind Punkte oder George möchte noch Costanzo. Jemand was?
George Costanzo, ja.
Hast du noch, ist dein Zettel noch?
Nein. Ich habe sonst nicht mehr zu sagen.
Total unfair. Sonst habe ich immer die IMDb vor mir. Jetzt
ich fand ihn wirklich sehr, sehr durchschnittlich, wirklich. Also, das kommt jetzt vielleicht auch negativer rüber, als ich so.
Wollt ihr
und so wird gezeigt, wer es ist.
Ja, genau, da hieß es immer, wie lösen Sie jetzt den Fall, Monsieur Poirot? Und da hat er gesagt, wollte er ansetzen und da hat dann irgendeiner von den Muppets gesagt, können Sie nicht dreimal rückwärts um die Erde fliegen und dadurch dreht sich die Zeit zurück? Und er ist so, nein, ich bin nicht Superman und das geht auch nicht und Hercules bin ich auch nicht und so, also leicht genervt, aber war sehr lustig. Viel lustiger als der Film.
Also mir geht das...
Da muss man wohl dabei gewesen sein.
Mir geht das hier so ein bisschen so wie... Ich weiß nicht, ob das auch so eine geschmackliche Sache ist, die sich bei mir so herausbildet. Ich denke einfach, irgendwann hat man zu viele Filme gesehen, die so ganz gut aussehen und irgendwie so ganz okay erzählt sind, aber relativ durchschnittlich sind. Und ganz ehrlich ging es mir so während des Films, dass ich dachte, ich möchte einfach was bisschen Aufregenderes sehen. Das heißt nicht, dass es Explosionen geben muss, aber irgendwie was bisschen Interessanteres als einfach nur ganz nett oder ganz irgendwie
dekorativ.
Dekorativ, gutes Wort, ja. Und so ging es mir ehrlich gesagt. Ich fand daran einfach so vieles so durchschnittlich. Ja, also.
Ich hatte ja gehofft, dass ihr uns, also Stefan und Bob, ihr uns noch versucht, irgendwie zu überzeugen, warum der Film gut ist.
Aber Christoph, ganz im Ernst, in Panik kann noch niemand überzeugen. Deswegen lassen wir es. Okay, noch was zu sagen oder wollen wir Punkte geben?
Ich traue mich jetzt nicht noch was zu sagen.
Wir haben den Stefan irgendwie so tot gequatscht.
Ja, alles gut.
So wie immer.
Also der Film sah fantastisch aus, das hast du jetzt auch schon gesagt.
Nee,
aber nicht die Landschaft. Die Berge sahen miserabel aus, komm bitte. Die sahen
ich hab
aus,
die Berge nicht angeschaut.
Die sahen, als wäre da so eine Pappwand dahinter gestellt.
Ja, aber das war Absicht, glaube ich. Das
ich habe den Zug angeguckt.
Super artifiziell
so,
aussehen.
Es sah schlecht aus, weil es
ja, das soll so, auch wie die aussteigen. Und das, dann macht er die diese Verhöre zum Teil neben dem Zug im Schnee bei Schneegestöber. Und man sich denkt, sehr wahrscheinlich. Oder in so einem Abteil, in so einem Gepäckabteil, so ein Güterabteil, bei offener Tür, direkt an der Tür, vorm Abgrund. Warum? Keine Ahnung. Einfach, weil es ein schönes Bild ist. Weil man dadurch ein bisschen kribbeln hat, denkt sich, wird die Jedi da jetzt runterfallen? War das nicht die Jedi?
Ja, das war die Kamera so von unten hoch und dann so an ihm vorbei und wieder höher. Weiter.
Ja, genau. So. Ja.
Sieht doch super aus.
Sah super aus.
Ja, so Schnullifax. Was soll denn das? Also, klar, es soll irgendwie wie Theater, also ich hatte so das Gefühl, es sollte wie Theater wirken. Es soll so künstlich wirken, dass man das Gefühl hat, okay, das ist einfach eine Aufführung.
Ja, das ist es ja im Endeffekt auch, wenn du Kenneth Branagh den halben Monologe halten hörst,
ja, der ist halt
dauernd mit sich selbst redet, das ist schon Shakespeare-artiges Gequatsche gewesen, da die Hälfte des
Films. Ja, aber es ist halt auch so ein Klischee, und Kenneth Branagh und Shakespeare, gell? Also,
naja, Kenneth Branagh hat auch Tor gemacht und sowas.
Ich mochte das.
Tor? Hab ich nicht gesehen. Ist egal. Ist so ein kleiner
Gut.
Film. Kennt nicht
Stefan,
jeder.
Stefan, Punkte.
Ja.
Was war der denn in Tor?
Das war sein Film, der erste Tor. Hat der Regie geführt und so.
Echt? Mhm. Der Torfilm von dem, ja?
Ja, der mit, ist egal. Okay.
Wow.
Whatever.
Warum haben wir eigentlich nicht über Tor geredet?
Ja. Ich gebe dem Film 8 Punkte. Ich mochte ihn.
Einfach mal so von der Seite geschossen.
Ja. Das bringt ja nichts. Ich mochte, wie er aussah. Ich hatte ein gutes Gefühl in dem Film, aber ich muss sagen, dass mich der Look mehr gefangen hatte als die Geschichte. Aber ich kannte die Geschichte.
Kannst du dein Gefühl nochmal beschreiben? Was für ein Gefühl hattest du?
Dass ich einen Film schaue, der unglaublich toll aussieht.
Okay. So wie bei Blade Runner 2049.
War der schlecht? Also, ich habe noch nicht gesehen.
War nicht schlecht.
War nicht schlecht, gut.
Ja. Also ich gebe
aber auch nicht so gut.
Aber schon besser als der Alte, oder? Weil der ist ja Mist.
Ja, lass uns
die Diskussion mal aufmachen. Da sind gerade Leute in der ersten Reihe fast an ihrem Essen erschienen.
Okay. Also wie viele Punkte hast du?
8.
Alles klar?
Claudia?
6.
Möchtest du was zu sagen oder hast du alles gesagt?
Schon alles also
gesagt.
Für mich spielt es schon auch eine Rolle, was ich von dem Film erwarte.
Also und 3.
Ich habe jetzt vorher schon mir überlegt, so, warum wollen wir jetzt in die alte Klamotte gehen? Aber als ich dann gesehen habe, wer da alles mitspielt und wer die Regie geführt hat, okay, ist schon eine Hausnummer und Geld ist da ja offensichtlich auch genug da und Wissen, wie man Kinofilme macht. Und dann hat er mich halt null berührt und ist für mich irgendwie verpufft und ich saß dann auch drin und war gelangweilt. Und das nehme ich so einem Film, wo ich eben dann die Erwartung hatte, selbst wenn es nicht ganz mein Genre ist, wo ich denke, die müssten ihren Beruf schon können, nehme ich dann auch übel. Und da, also 3,5. Und auch nur, weil Johnny Depp schnell tot war.
Siehst du, bei mir ist es umgekehrt. Es ist überhaupt nicht mein Genre und deswegen würde ich ihn nicht so negativ bewerten, weil ich denke, es ist auch ein bisschen viel erwartet, ihr wisst das auf jeden Fall, dass diese ganze Whodunit-Sache überhaupt nicht mein Ding ist. Und deswegen ihm jetzt irgendwie 3 oder 4 Punkte zu geben, fände ich ein bisschen hart, weil so ein Film wird mich einfach nie vollständig.
Wenn ich nicht geweint habe, war es kein guter Film.
bevor du jetzt dran
bist. Lass uns zu dem Reese Witherspoon-Film kommen.
Okay, erstmal ist noch der Bob dran, aber ich wollte noch sagen, es gibt so einen britischen Filmpodcast, da ist es so, dass es quasi so einen Score gibt, die geben einen Score ab vor dem Film, dann während des Films und dann nach dem Film. Also die geben quasi 3 Punktezahlen aus 5 jeweils an. Das finde ich häufig ziemlich cool, weil das davor ist eben so Anticipation, was dachtest du, wie das so für dich sein wird, dann so, was ist dein Gefühl während des Films und dann hinterher. Ich finde das häufig ziemlich aussagekräftig. Was, wie dann so, und wie dann so die Kurve ist bei den einzelnen.
Also hätte ich sicher, die Anticipation hätte ich sicher höher bewertet, als das, was dann wurde.
Okay, Bob, Entschuldigung.
Ich sortiere mich direkt hinterm Stefan ein mit 7,5 Punkten. Ich mochte ihn auch sehr, auch wenn ich speziell im Vergleich zu dem alten, die Schwächen mir auch, weil ich hier die ganze Zeit verglichen habe, irgendwie klar geworden sind. Aber ich war gut unterhalten. Ich hatte
viel Wie viel würdest du im alten geben?
Das ist aus heutiger Sicht super schwer, weil der halt extrem ruhig ist. Da ist null Action und das alt, ja. Die Kamerafahrten sind wackelig und so. Das ist alles schon ein bisschen anstrengender zu gucken. Aber die Art, wie die Story gesponnen war, fand ich besser in dem alten. Und deshalb komme ich jetzt irgendwie bei 7,5 raus. Und dem alten vielleicht irgendwie so auch so Richtung 7 irgendwo. Aber das ist schwer zu vergleichen, weil der halt, das zieht sich schon sehr viel mehr.
Okay. Wollen wir diese Sprachengeschichte noch reden?
Ja, schwierig, aber
ist schwierig, ist schwierig, nicht
10 Minuten eher machen
nicht müssen. Zu spoilern. Ja, klar, da habe ich nicht dran gedacht. Also in dem Film, die Claudia hat auch gemeint, es gibt wohl häufiger im Moment so in Filmen, das stimmt, ja, jetzt wo sie es sagt oder wo sie es
also ich würde hat. Ich würde sagen, es ist ich würde behaupten, es ist schon ein bisschen so eine Entwicklung, dass Filme häufiger diese Sprachgrenze zwischen Englisch und anderen Sprachen so überschreiten, ohne da irgendwie Mords was draus zu machen und eben im Film auch mit unterschiedlichen Sprachen zu hantieren. Also meine Wahrnehmung ist, dass es häufiger vorkommt. Hier in diesem Film ist es so, dass es eben Deutsch gibt auf jeden Fall und gut auch so erkennbare Akzente oder irgendwie.
Also die Claudia hat es auf Englisch geschaut.
Genau, ich habe es auf Englisch geschaut. Das spielt eben eine Rolle, ein deutscher Akzent zum Beispiel, oder Leute sprechen Deutsch zum Teil im Film. Und da ist ja dann immer die Frage, wie macht man das in der deutschen Synchronisation? Wie geht man damit um, dass die Unterscheidung im Film im Original hergestellt wird zwischen deutscher Akzent oder nicht deutscher Akzent oder englisches Sprechen und deutsches Sprechen? Ja.
Ja, die Figur, die bei euch einen deutschen Akzent hatte, die hatte bei uns sowas ähnliches wie einen österreichischen Akzent. Es war ein bisschen sperrig. Und da, wo bei euch Deutsch gesprochen wurde, wurde bei uns Holländisch gesprochen. Was ja schwierig ist, weil es nicht so plausibel ist, dass also es waren 3 Leute im Raum, 2 sprechen Holländisch, damit die dritte Person sie nicht versteht. Was natürlich schwierig ist, gell, weil Deutsch und Holländisch.
Man hat das fast ohne Untertitel verstehen können, oder? Also
ist deutlich plausibler, wie das bei Claudias Version war, dass die halt normalerweise Englisch sprechen und dann halt plötzlich Deutsch sprechen. Dann versteht man wirklich nichts. Die andere Sache ist, wie gut die die Sprache gesprochen haben. Bei dir war es, glaube ich, schlechter, gell?
Ja, also generell ist es ja sowas, dass in englischen oder amerikanischen Filmen, wenn Leute Deutsch sprechen, also wenn es Deutsche sind, du eigentlich immer als Deutscher merkst, dass es keine Deutschen sind. So ist es auch hier. Hier spricht Poirot mit einer deutschen Figur und Kenneth Branaghs Deutsch ist einfach besser als das Deutsch der
Muttersprache.
Das Deutsche der Muttersprache, wo du dann denkst, so
war doch nicht nötig.
Also für so eine kleine Rolle hätte man ja vielleicht auch jemanden engagieren können, der wirklich Deutsch wie ein Muttersprache spricht.
Diane Krüger.
Ja.
Tja, Katz.
Oh, oh, die Katze hat auch noch nichts zu essen.
Nichts zu essen. Das bringt uns doch direkt zum nächsten, hier, Übergang. Nächsten Thema, Droge der Wahl. Wir haben nichts zu trinken, außer der Christoph, der schon mal vortrinkt.
Halb fertig.
Und unsere, ihr habt noch alle.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Wenn doch, nicht, dann müsst ihr jetzt warten, bis fertig. Was trinkt ihr denn?
Ich?
Ja.
Ich trinke ein Boulevardier, also im Endeffekt Negroni mit Whisky. Und ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Whisky, deswegen habe ich Jim Beam Black und Jim Beam Rye genommen. Ich werde nicht bezahlt von Jim Beam.
Ihr macht mir einfach mal was.
Was ich, das glaubt dir keiner.
Ist mir egal, ich versuche mal das Katzenproblem zu lösen.
Okay, gut.
Da bin ich gespannt. Hey Gisbert, du musst jetzt moderieren, während du das machst.
Genau, mit einer Hand, mit der anderen versuche ich diese Flaschen zu öffnen, das funktioniert ja wieder hervorragend.
Lass doch den Bob den Drink machen oder nicht? Oder machst du dir selbst?
Ja, du kannst gerne 2 Boulevardiers machen. So mit 4-3-3 oder so.
Ohne Trigger sehr lustig.
Ich wutze hier, der Trigger ist hier drin.
Ach, das ist ja Das ist unlustig.
Doch, mit Jigger. Das ist schon besser. Jetzt höre ich mich selber nicht mehr, weil ich das Mikrofon, das Kopfhörer.
Ich habe schon nach zwei Zutaten vergessen, was jetzt noch fehlt. Was ich schon reingemacht habe. Und was. Kannst du mir mal 5 cl von diesem Rider reinschütten?
Natürlich.
Ich glaube, an der Stelle schneiden wir sonst nicht. Müssen wir diesmal machen, weil das fällt hier gerade alles auseinander.
Was? Wie viel wolltest du?
5. Da rein.
Ja, die klaut ja doch auch. Oh je. Hälfte daneben gegossen.
Ja, habe ich auch schon. Ist dieser Tisch wertvoll? Darf man den? Oh je.
Ja, vor allem liegt da dein iPod.
iPod, nee, genau.
Nee, wie nennt sich das?
Ich nehme immer zum Joggen iPad. Am Oberarm. Haben wir auch Eis oder trinken wir das so?
Nee, wir haben auch da drüben. Es ist genau. Alles vorgesorgt, ja.
Ja. Diese Droge der Wahl funktioniert live überhaupt nicht mehr.
Nee. Klar? Ich hab's ihnen vorher auch gesagt, aber sie wollten nicht hören.
Das ist gerade so ein bisschen gescheitert.
Ich habe eigentlich gesagt, wir machen die Drinks und stellen die ins Tiefkühlfach, dass wir die nur rübertragen müssen, aber das nein. Das
wäre eine gute Idee gewesen.
Wir machen die on-air, es geht ja total schnell und ist total interessant. Mhm, klar.
Du kannst ja schon mal über den nächsten Film reden. Soll ich dich schon mal dazu befragen, oder?
Hab ich auch einen
Film? Ja, ist in der Arbeit, dein Bruder. Ist
in Arbeit. Ich kämpfe dabei. Uns soll jetzt noch eine Filmzusammenfassung machen von einem Film, wo ich nicht mal mehr weiß, wie er heißt.
Genau, du warst nämlich dann nach, du bist gleich sitzen geblieben im Kino quasi, oder?
Quasi. Ich habe, weil es mich so gelangweilt hat, habe ich mir während des Films gedacht, oh, ich hoffe, der Film ist vor der Sneak zu Ende, dann gehe ich direkt im Anschluss noch in die Sneak und hoffe dann einfach, dass irgendwas kommt, was mich mehr berührt. Die Wahrscheinlichkeit war ja recht hoch. und so kam dann ein Reese Witherspoon Film, ich will gar nicht sagen Rom-Com, ja doch, war eine Rom-Com. Ich würde sagen, das Genre war eher Feel-Good-Movie. Entschuldigung, ich muss gerade noch ein bisschen hier mit Eis hantieren.
Nimm's in die Hand.
Der Film hieß Home Again.
Auf Liebe Deutsch. Auf Rum.
Nee, Liebe zu Besuch.
Liebe zu Besuch.
Und.
Ist ja auch direkt übersetzt.
Bitte eure Drinks, rührt euch selbst um. Es handelt von einer Frau, die gerade 40 geworden ist, mit 2 Kindern. Und die gerade sich getrennt hat und von New York nach Los Angeles gezogen ist, in das Haus ihres Vaters, der ein großer Hollywood-Regisseur war und wo auch Oscars im Haus rumstehen. Und also es gibt überhaupt keine wirtschaftlichen Probleme. Ihre Mutter, auch eine Hollywood-Größe, wohnt auch noch in dem Haus rum. Und sie reißt an ihrem 40. Geburtstag 3 junge Männer auf, um Mitte 20, irgendwie
27. 3 auf einmal.
Ja, das sind halt so 3 Freunde, die in der Filmbranche groß rauskommen wollen, die irgendwie so, einer ist Schauspieler, einer ist Regisseur und einer ist Manager. Und sie reißt einen von denen auf, kommt dann aber da nicht zu irgendwas, weil er muss brechen. Und aber sie nimmt die Jungs halt mit zu sich nach Hause und die schlafen dann halt da und morgens halt so diese Hangover-Geschichte, gell? Man wacht morgens auf und denkt sich, oh, wer ist denn hier alles? Und da liegen halt 3 so Jungs, die viel zu jung sind, die auch wirklich blutjung. Also man fragt sich eigentlich eher so, sind die schon 21? Und ich glaube, es fragt sie sogar irgendwann.
Kommen die dir vielleicht nur so jung vor, weil du jetzt nicht mehr in den 20ern bist?
Kann schon sein, ja.
Hallo, ich habe Geburtstag, wenn diese Sendung rauskommt.
Genau.
Werde alt.
Aber du bist auch nicht mehr in den 20ern.
Ja, aber du musst nicht ihn schimpfen, sondern...
Schimpft doch gar nicht.
Ich habe euch keine Orange drauf gemacht.
Das ist ein Skandal. Als ob wir das bei das reißt ihn komplett aus der Besprechung, die Tatsache, schön, dass er uns keine Orange
drauf gemacht hat. Ich gebe euch gerade einen Zettel drüber.
Ich will auch eine.
Kannst du selber zerdrücken? Ja. Also, der Film... Man könnte meinen, der Film habe ein Problem... darin, dass er kein Problem hat, also es gibt keinen Konflikt.
Aber sie hat doch 3 Männer jetzt.
Ja, also die sind zwar, 2 von denen sind auch verliebt in sie, sie hat dann aber nur mit einem von denen was und dann kommt die Ex-Mann, gespielt von Michael Sheen, kommt noch dazu und will sie dann auch plötzlich wieder haben, er ist ein großer Musikproducer, also alles ganz, ganz groß und toll und einen echten Konflikt gibt es aber eigentlich nicht. Alle verstehen sich super mit den Kindern, es wird sich einmal geprügelt, ja okay, weil man sich halt prügeln muss und so. Auch dieser Umstand, dass sie halt doch deutlich älter ist als ihr Love Interest da, ist auch nur so ein bisschen nebensächlich, weil sie einfach wirklich toll aussieht. Also ich bin eigentlich kein großer Reese Witherspoon Fan, war aber wirklich beeindruckt, wie toll sie aussieht, wie gut sie rüberkommt. Also sie wirkt jung und frisch und ich dachte mir so zwischendrin so, wie alt ist die eigentlich? Ich dachte, die wäre älter als ich. Hab dann mal geguckt, sie ist tatsächlich nur unwesentlich älter als ich. Also sie ist tatsächlich etwa das Alter. Es passt halt auch zu mir irgendwie, also diese Lebenswelt so,
Riesenhaus.
Riesenhaus.
Keine finanziellen Probleme.
Keine finanziellen Probleme. Um die 40.
Vater, der
zwei Kinder.
Oscars gewonnen hat.
20-Jähriger aufgerissen. 20-Jähriger
aufgerissen. 21-Jähriger aufgerissen.
Geht mir eigentlich genauso. Und ja, natürlich nicht alles, ist klar. Aber so vom Grundsatz her, so, okay, es geht mir eigentlich gut. Ich habe keinen, also es ist jetzt nicht mehr wie meine Studentenzeit, dass ich dauernd das Gefühl habe, so, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen soll oder so. Also so, es gibt eigentlich kein echtes Problem. Und auch so liebesmäßig, gut, ich bin jetzt glücklich verheiratet, sie hat ein anderes Nicht-Problem, aber sie hat eigentlich auch kein Problem. Gell? Sie hat mehrere Männer, die um sie buhlen und sie kann sich einen aussuchen und die anderen sind auch eigentlich ganz cool damit, welchen sie sich auch. Also ja, gibt halt eigentlich kein Problem.
Und warum hast du das nochmal geguckt?
Aber der Film fühlt
Sneak
sich...
Sneak nennt man das, Bob.
Nennt sich Sneak?
Das ist so, da gehst du hin und du weißt nicht, was kommt.
Der Film fühlt sich sehr gut an. Also du hast die ganze Zeit so, ach, das ist aber angenehm. Das ist aber schön. Und ist so Konflikt, aber nur so ein bisschen. Und so wie das... Man will da ja keinen großen Bruch haben. Ja, man will da nicht, dass sie plötzlich drogenabhängig wird und irgendwie diesen Trail läuft und so. Ja, ist ja nicht nötig. Sondern so, ich fand das, mir hat das Freude gemacht. Und er hat mich auch ein bisschen berührt. Ich habe vielleicht nicht wahnsinnig viel geweint, aber...
An welcher Stelle hast du geweint?
Genau, also momentan ist für mich auch nicht vorstellbar, wo jetzt der Punkt
wird, wo du Tränen... Ich meine jetzt, ich weiß, das Klischee ist schon klar. Diese Schulaufführung, ja? Wo diese Jungs es tatsächlich schaffen, zu dieser Schulaufführung zu kommen. Da habe ich ein bisschen geweint.
Weil du es nicht geschafft hast, Kinder sind ja noch nicht in der Schule.
Nee, weil es war halt ein ganz großer Konflikt, weil die waren ja eigentlich bei irgendeinem Producer, wo sie ihren Film irgendwie, und das haben sie dann aber alles, haben sie hingeschmissen, haben gesagt, hier, kannst du mich mal, du verstehst unseren Film eh nicht, wir müssen jetzt zu dieser Schulaufführung. Das war schon sehr berührend.
Boah, das klingt schrecklich.
Wirklich sehr schrecklich.
Ja, das mag sein, dass es schrecklich klingt, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und es war so, eben in diesem Poirot-Film saß ich so drin und hab mir die ganze Zeit gesagt so, okay, pff, ja, okay, auf die Uhr geguckt, so, was soll das? Und in dem Film war es so, oh, das ist aber schön, oh, das ist aber angenehm.
Ich bin so froh, dass wir ein Mädchen im Podcast haben. Ja. Das ist aber gut.
Meinst du, der Film hätte dir auch so gut gefallen, wenn du vorher zum ersten Mal Watchmen geschaut hättest?
What?
Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Nein, ein Film, der mir gefällt.
Das Watchmen-T-Shirt an.
Ich habe ein Watchmen-T-Shirt an, aber schon ein Film, der mich berührt hat, der für mich gewaltig war. Ja? Also Watchmen, wie auch andere Filme, meist Superheldenfilme, die mich eben so auf so einer, das ist Großebene berühren, da kann es schon auch gut sein, wenn man danach noch so in so ein, einfach so ein Feel-Good-Movie, so anderthalb Stunden, man weiß, es geht anderthalb Stunden, ich gehe mit einem guten Gefühl raus, obwohl es war jetzt nicht so schnulzig Happy End am Ende hingebogen. Das, also so plump war er dann doch nicht. Sondern es war einfach so, nee, war schön.
Okay,
möchtest du Punkte geben?
Also vorhin habe ich 3,5 gegeben, gell? Dann gebe ich jetzt. Na gut, aber ist wieder das, nee, es ist halt so ein Film, von dem man eigentlich nichts erwartet, der aber ein gutes Gefühl gibt. Das honoriere ich und gebe 6,5.
Ich kann das nicht gutheißen, dass da Leute in statt dem Orient Express in diesen Quatsch geschickt werden.
Nee, vielleicht hören unsere Hörer ja auch uns beiden zu.
Also, das glaube ich nicht. Wir haben einfach weniger geredet.
Du hast dich noch nicht überzeugen lassen, Bob. Okay, lass mich noch mehr.
Stefan, rette uns. Nächstes Thema.
Ich höre mich wieder nicht.
Was ist da los?
Weil ich habe meinen Kopfdraht rausgezogen.
Kopfdraht.
Kopfdraht.
Das ist nicht gut.
Ich habe nicht irgendwie Matrix.
So nennt man das, ja. Oh. Ist aber klein für die Matrix.
Kleiner Kopfdraht.
Gut, das kriegen wir jetzt schon irgendwie hin. Ich tue einfach so, als würde ich mich hören. Ich halte es mal daneben, dann sieht das so aus, als wäre ich angeschlossen. Wir hatten ja in der letzten Sendung eine Hausaufgabe gegeben, jedenfalls wurde es als solche aufgefasst, sich den Film A Monster Calls anzuschauen, der im Deutschen 7 Minuten nach Mitternacht heißt.
Du hast irgendwann mal ins Dokument geschrieben, 7 Minuten nach Weihnachten, ich war total verwirrt.
Was? Echt? Ja.
Oder zu mir am Telefon gesagt oder so. Ich habe das irgendwie, ich war vollkommen auf dem falschen Track.
War das, nachdem du den Film angeschaut hast?
Jetzt habe ich den mit Weihnachten geschaut.
Okay. Das hätte mich jetzt auch beunruhigt. Okay.
Keine Ahnung, ich kann mich nicht dran erinnern, das reingeschrieben
vielleicht
zu haben.
Dann hast du es vielleicht am Telefon irgendwo. Ich war jedenfalls verwirrt.
Ja, jedenfalls hat denn der eine oder andere, wie viele haben ihn hier geschaut?
Oh, boah, das sind
so viele.
Alle.
Wie viele haben ihn jetzt erst geschaut, nachdem er als Hausaufgabe war?
Auch alle.
Selben Hände, glaube ich. Hat ihn jemand vorher gesehen? Also vorher schon mal irgendwann anders?
Hatte jemand von denen, die ihn jetzt gesehen haben, vorher schon vor, ihn anzuschauen irgendwann?
Hatte jemand davon gehört?
Noch nie davon gehört? Ja, so, okay, gehört, ambivalent.
Also ich habe noch nie davon gehört, bis jetzt noch nicht.
Da muss man vielleicht sagen, dass du die Hausaufgabe ignoriert hast.
Ja. Nee, ich habe einfach keine Zeit gehabt, aber
Du warst in der Sneak und hast dir Reese Witherspoon
an. Ja, genau. Ja, ich habe aber auch nicht so eine Streaming-Geschichte, wie ihr da habt. Das wäre für mich schwieriger geworden. Aber ich habe mit Stefan kurz drüber gesprochen vorher und er hat mir den Film so schmackhaft gemacht, dass ich so dachte, das ist irgend so ein Liam Neeson Action-Knaller.
Was?
Mit Mord und Totschlag.
Taken
und irgendwie Monster, yeah. Und dann habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Da musste ich an diesen Trailer jetzt gerade wieder vor dem Film, ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt, wieder so ein Liam Neeson im Zug springt am Ende runter, Haufen CGI. Habt ihr das nicht gesehen?
Ja, ja, doch. So ein
furchtbar.
Zug hält nicht an.
Warum macht er denn seit Jahren immer denselben Film und dann immer so nervig?
Nein, hier in dem Film war
das ein Baum. Das wollte ich nicht sehen. Und jetzt hat er wieder mitgespielt, oder?
Also, ja, aber er ist ein Baum.
Ein Baum.
Ein Baum.
Okay.
Gut,
wir haben 7 Minuten nach Mitternacht gesehen. Claudia, möchtest du zusammenfassen? Ja, worum ging's?
Ja, also es ist eine Verfilmung eines Kinderbuchs und das Drehbuch wurde auch geschrieben von derselben Person, die das, es entsteht hier gerade Aufregung im Publikum, weil der Stefan anfängt, sich auszuziehen. Warum das jetzt ausgerechnet sein muss, wenn ich was erzähle, weiß ich nicht. Okay.
Weil ich weiß, dass ich jetzt die nächste Zeit nichts sagen muss.
Ist das ein
kann ich das Mikro weglegen.
Striptease-Battle?
Das war der Channing Tatum-Moment.
Mich hier raus, war das?
Kommst du klar mit dem Kopfhörer?
Ja, ich krieg das gleich hin.
Oh, Stefan hat wieder seinen Kopfstecker rausgezogen.
Okay, also eine Kinderbuchverfilmung. Der Regisseur ist ein junger Spanier, ich glaube 75 geboren oder so.
Der nicht zufällig Guillermo del Toro heißt.
Nein, das ist auch kein Spanier. Das ist ein Südamerikaner irgendwie, oder? Stimmt das? Ist das richtig, Daniel? Ah, das große mexikanische Kino, richtig. Vielen Dank, Daniel. Ist immer gut, wenn man Leute im Raum hat, die sich mit irgendwas auskennen. Lasst uns das immer so machen. Ja, also jedenfalls hier, der hat auch The Impossible gemacht und The Orphanage. Und
Orphanage war das dieser Horrorfilm, den wir mal gesehen haben? Ja. Ach, da habe ich ja schon einen Film mit dem gesehen.
Genau. So, jedenfalls.
Das Waisenhaus, den haben wir in der
The Orphanage ist das Waisenhaus.
Haben wir da nicht schon Sneakpot gemacht?
Wir haben nicht Anglistik studiert.
Unterhalt euch gerne, bitte so ein bisschen nebenher. Ben, ich erzähle was.
Machen wir gerne.
Worum okay. geht's?
Das war ein guter Film. Das war doch das mit dem. Und am Ende dann.
Können wir den Christoph einfach wegschalten?
Bitte? Könnt ihr stumm drehen?
Jetzt wisst ihr, warum ich so selten eingeladen werde.
Okay. Ja, also.
Spinnst du?
Wir haben einen Jungen namens Connor und gleich Anfang des Films erfahren wir, dass, also das bekommen wir relativ schnell mit, dass seine Mutter, gespielt von Felicity Jones.
Auch so ein Jedi.
Genau.
Welche? Nein, aber ja.
Ach, Christoph.
Wer ist denn Felicity Jones? Muss man die kennen?
Nein. Ich google das. So, jedenfalls. Dieser Connor, seine Mutter ist sehr krank und wir bekommen auch relativ schnell mit, dass es möglicherweise so ist, also dass nicht ganz klar ist, ob ihr noch zu helfen ist oder so. Das ist eigentlich von Anfang an, das Film ist kein Geheimnis, wobei unser Protagonist das nicht, vielleicht ihm das nicht so bewusst ist. Jedenfalls die Frage ist.
Ihm das nicht bewusst gemacht wird.
Nein, oder er sich das nicht bewusst machen will, vielleicht sogar.
Ja, aber auch die Erwachsenen ihn unnötigerweise dauernd davon abschirmen, statt mal irgendwie in einem vernünftigen Kontext mit ihm zu reden.
Gut, okay, ja. Jedenfalls, letztendlich geht es in dem ganzen Film darum, wie geht er mit dieser Situation um? Wie verarbeitet er die? Wie schafft er es vielleicht, Wege zu finden, damit leben zu können oder ja, irgendwie sich dem zu stellen. Und dabei hilft ihm eben diese Fantasy-Ebene, was erstmal ausgeht von einem Albtraum, den er hat. Und dann erscheint eben als Monster, gesprochen von Liam Neeson, ein Baumviech, was ihn eben
ein Ent
besucht, sowas, ja, nicht so nicht so lustig wie ein Ent. Aber jedenfalls ist ganz klar, dass wir hier so eine Fantasiefigur haben, die letztendlich dazu dient, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Oder sowas in der Art. Ja.
Wie fandst du das?
Soll ich wirklich anfangen?
Ja.
Ich fand das toll. Wirklich.
Okay. Wie viel hast du geheult?
Ich habe nicht so viel geheult, wie ich gedacht hätte. Ich habe am Anfang auch gedacht.
Genau, nämlich nicht nur ich, gell?
Was?
Also ich habe in dem Film gar nicht geheult. Ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ja. Also ich habe am Anfang die Befürchtung gehabt, weil natürlich diese Geschichte, ein Kind muss erkennen, dass die Mutter vielleicht stirbt oder sowas, hatte ich erwartet, dass ich praktisch durchheule. Das ist für mich eigentlich nicht so gewesen. Erst gegen Ende habe ich dann ein bisschen geweint. Aber ich finde einfach, dass, also was ich an dem Film so toll finde, ist, dass er von Anfang an zeigt, dass diese Verarbeitung und auch, sagen wir, die Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung mit der Verarbeitung, dass das was sehr Kompliziertes ist, dass es da keine einfachen Antworten gibt und dass einfache Antworten auch nicht helfen. Und dass eben, also wir haben ja in diesem Film immer wieder diese Verlagerung in so eine Traumwelt, die ganz toll animiert ist, finde ich, die ungewöhnlich aussieht und nicht einfach nur das macht, was wir schon 10.000 Mal gesehen haben. Und wo dann vielleicht Antworten geliefert werden, die nicht so klar geschnitten sind, wie wie man sich das vielleicht erstmal hoffen würde. Aber meiner Meinung nach passt das eben zu der Schwierigkeit des Problems. Und eine andere Sache, über die ich in den letzten Tagen viel nachgedacht habe, ist, man könnte dem Film natürlich vorwerfen, dass bestimmte Dinge sehr vorhersehbar sind. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass das gar kein Makel ist, weil ich finde, dass wir als Zuschauer eigentlich eher die Perspektive der Erwachsenen einnehmen. Uns ist von Anfang an klar, was hier letztendlich passieren wird, und darum geht's auch gar nicht, sondern es geht darum, dass der Protagonist selbst schafft, damit umzugehen, und wir beobachten ihn dabei. Deswegen, für mich persönlich war es auch kein Abstrich, dass wir möglicherweise früh vermuten, wo das hinführt.
Ist es für Kinder überhaupt erträglich?
Der Film?
Ja.
Ich finde nicht, dass es ein Film für Kinder ist
eigentlich. Ja, ich mich das ist so allerhöchstens gesehen. Ein Film vielleicht für irgendwie 17-Jährige oder so, okay. Irgendwo so in dem Bereich.
Gar nicht wie ein Kinderfilm.
Gar nicht.
Ich finde auch nicht, dass es ein Kinderfilm ist, nee.
Also du hast ja gesagt, die Verfilmung eines Jugendbuches, und ich glaube,
ja, also kein Kinderbuch.
Du solltest
also
schon irgendwie 16 upwards sein, um das zu verstehen und einordnen zu können. Das Vorhersehbarsein des Films fand ich ehrlich gesagt auch kein Problem, weil es für die Erwachsenen ja auch so ist. Also wie du sagst, wir ordnen uns ja auf der Ebene der Erwachsenen ein. Wir wissen, die ist todkrank, das geht nicht gut aus. Und ihm enthält man das vor. Er weiß es zwar irgendwie auch, aber er gesteht sich nicht ein oder er weiß nicht, wie er mit diesen Gedanken umgehen soll. Und allen ist es klar, nur ihm wird es nicht gesagt. Und das fand ich ehrlich gesagt auch irgendwie anstrengend in dem Film, dass die Erwachsenen alle so kommunikationsunfähig sind.
Halt ihm,
dem kleinen Jungen. Also der ist, wie alt mag der sein? 10? 12?
Ja.
Steht das irgendwo? Wird das gesagt? Okay.
Hast du nicht aufgepasst, Robert?
Habe ich nicht zugehört, ich habe so viel geheult.
Das mehrere Male.
Ja, aber wenn mich lachen, gell?
Das mehrere Male muss jetzt aber auch sein. So
ja. Vielen Dank an die Schattenredaktion. Das hat mich aufgeregt, dass da speziell der Vater, aber auch die Großmutter, gespielt von Sigourney Weaver, warum muss sie so schrullig sein, so nervig? Warum kann die nicht, warum kann das nicht eine, also diese ganzen Drucksituationen, die auf ihm lasten, die sind so klischeehaft. Also er wird dann noch in der Schule gebullied und von irgendeinem Typen, der irgendwie keine Motivation hat, aber ihn immer verhaut. Nur weil wir brauchen noch ein Druckelement von außen. Und die Großmutter, bei der er wohnen muss, deren er bezeichnet ihre Wohnung mal irgendwann als Museum, in der man nicht spielen darf und so. Warum ist die auch so ein Abziehbild von so einer schrulligen Oma? Also ich kenne keine Oma, die so ist irgendwie. Meine sind nicht so alle, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das fand ich ärgerlich irgendwie ein bisschen. Und ich fand den Film immer dann toll, wenn er in diese Fantasy-Momente geht, wenn der Baum auftaucht und wenn diese Geschichten erzählt werden. Weil dann wird er visuell extrem interessant und dann bringt es diese diese Geschichte, das, also wo ihm was übers Leben erklärt wird und wie er damit klarkommen kann und so weiter und ihm quasi eine Lektion sozusagen mitgegeben wird, damit er irgendwie eine Verarbeitung beginnen kann, dann war das toll. Dann fand ich den Film schön. Und diese Echtwelt-Elemente, die fand ich zu dick aufgetragen und zu nervig irgendwie.
Also das mit der Oma sehe ich überhaupt nicht so. Das mit den Schulkameraden kann ich vielleicht gerade noch nachvollziehen. Aber bei der Oma empfand ich das einfach so, die ist eben, also das in gewisser Weise ja auch ein Missverständnis, dass sie so einfach nur so streng und eben so von ihm abgewandt ist. In Wirklichkeit ist das Problem eben, dass sie ja auch trauert, dass sie ja auch in der Situation ist, in der sie mit quasi einem riesigen Schicksalsschlag, der möglicherweise ansteht, klarkommen muss. Und dass deswegen klar ist, dass in diesem Moment sie unfähig ist, ihm irgendeine Art von emotionalen Support zu geben oder sowas. Und das fand ich eigentlich sehr überzeugend, dass eben alle Figuren im Prinzip ihm nicht das geben können, was er bräuchte in der Situation.
Ja, aber wenn das so wäre, dass sie jetzt in dieser Situation gerade nicht in der Lage ist, ihm emotionalen Support zu geben, dann hätte er nicht eine vorgefasste Meinung, dass seine Oma eine Schreckschraube ist, sondern dann hätte er seine Oma als liebende Oma, die irgendwie cool und nett ist und zu meiner Oma gehe ich gern, da gibt's Kekse und weiß ich nicht was, kennengelernt, die jetzt in der Situation plötzlich nicht mehr so ist, wie sie war. Aber wir kriegen es so erklärt, wie er hasst seine Oma, er kann die nicht haben. Und das fand ich auch irgendwie so, warum ist das so? Also, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich fand eben die Situation von, die passen nicht gut zusammen, er und seine Oma. Das fand ich nicht so unglaubhaft. Ich meine, wenn du in der Situation bist, wo du plötzlich bei deiner Oma leben musst, warum soll das unbedingt so sein, dass das eine Oma ist, mit der du toll zurechtkommst? Ich meine, das kann es sein, aber es muss eben auch nicht sein. Und in dem Fall war es eben so, man merkt, diese Personen werden ein Stück weit so zusammengewürfelt und dann stellen sie fest, okay, das ist jetzt unsere Aufgabe, irgendwie miteinander zurechtzukommen, aber vielleicht sind so die Voraussetzungen dafür nicht die besten. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich habe das nicht so empfunden, ehrlich gesagt.
Stefan, du hast ihn doch auch gesehen. Ich glaube, du hast noch gar nichts gesagt.
Ich mochte ihn noch nicht sehr.
Warum nicht?
Ich mag diese Art von Geschichten nicht. Ich gucke unglaublich gerne so Coming-of-Age-Filme und das ist ja so das Alter, wo das dann anfängt. Mhm. Aber ich mag es nicht, wenn solche dramatischen Situationen da so explizit verhandelt werden. Das mag ich nicht sehen, damit mag ich mich nicht auseinandersetzen, möchte ich vielleicht auch ein bisschen vorfliehen, klar. Und deswegen, wenn ich sowas schauen muss, irgendwie da reinstolper, ist es mir meist sehr unangenehm. Und ich wusste auch am Anfang irgendwie nicht, worauf der Film hinaus will. Also dieser Titel A Monster Calls, das könnte ja auch irgendein Grusel-Horrorfilm sein. Dann dieses Filmplakat sah auch schon ein bisschen gruselig aus. Ich hatte mich erst so ein bisschen auf Monsterfilm oder Horror oder Schocker eingestellt. Dann taucht ein kleines Kind, das muss ja eh nicht sein. So, boah, möchte ich gar nicht. Und dann entwickelt sich das so weiter. Dann kommt diese Sache mit den, ich erzähle jetzt drei Geschichten. Warte, das haben wir doch letztes Jahr bei gerade besprochen. Mit den drei Geschichten der Weihnachtsgeschichte.
Ach so, ja.
War das nicht bei euch?
Ja.
Ja, oder? Also hier, der Daniel vom Stiltfilm ist da. Irgendwie, ich wusste nicht, wo er hin will und als es dann immer mehr so, ich hatte immer gehofft, das wird nicht so, da passiert jetzt noch irgendwas. Und dann hat er mich immer mehr verloren.
Einfach mit mir in die Reese Witherspoon-Filme, da weiß
ja,
du, was man kriegt.
Ja, das ist fröhlicher, das sowas mag ich mir, also ich möchte sowas nicht,
ich finde es ja total legitim, dass du sagst, das ist nicht so mein Ding oder so. Ist das wirklich eine Kritik an dem Film oder ist das einfach eine Kritik an der Art von Film?
Ja, genau, an dem Genre. Ich möchte diese Art von Film nicht sehen. Okay. Ich fand aber, dass diese Szenen, also zum einen die Baumszenen und auch diese Fantasieszenen, da hat er mich sofort gehabt. Also auch da wieder. Da habe ich mich halt draufgestürzt auf Situationen, die ich toll fand, die schön aussahen, die ich genießen konnte. Das fand ich super. Also fand ich ganz, ganz toll.
Du mochtest die eskapistischen Elemente, aber nicht die Wirklichkeit, die dazwischen
ist. Ja, geführt. Genau.
I see. Okay.
So war das.
Wollen wir mal irgendwelche...
Möchtet ihr was dazu sagen?
Irgendwelche Meinung. versucht nicht so sehr zu spoilern, sonst müssen wir euch rausschneiden.
Nimm das Weiße mit, Christoph.
Das Weiße.
Also an dem Weißen festhalten.
Das machst du super, Christoph.
Ja, ja.
Der Christoph läuft jetzt ins Publikum. Da hinten, ganz hinten in der letzten Reihe Mitte hat jemand gerufen.
Der Christoph ist quasi die Audioversion des Kamerakindes.
Ich wollte nur dazu sagen, kritische Stimmen sind hier nicht gewollt.
Er gibt mir
du darfst den Film kritisieren, aber nicht uns.
Also ich habe vorher auch nicht gewusst, dass...
Nimm mal das Mikrofon ein bisschen vors Gesicht. Genau so rum, ja, so ist gut. Achso,
Entschuldigung. Nein.
Also, als allererstes mal Guillermo del Toro, Producer und J.A. Baraya, ja. Der Regisseur ist einer von seinen Schößlingen.
Das sieht man.
Das sieht man ganz arg. Ich
muss auch sagen, als ich den Film verkauft habe, den anderen, habe ich gesagt, so ein bisschen Guillermo del Toro-mäßig. Ja. Das war also so der Anfang.
Wir sind da blindlings reingestolpert.
Das habe ich erwartet.
Und dann, ganz am Anfang geht das Fenster auf und man sieht so Bilder und dann sieht man irgendwie einen Kopf und zwei gemalte Augen. Und der erste Gedanke war einfach Pan. Also das war wirklich
Guillermo del Toro.
Das war ganz, ganz klar, deutlich. Ich fand den Film am Anfang sehr bescheiden. Also ich habe mir den angeguckt und gedacht, oh, und es ist der U-Tree, weil you can heal yourself. Und das ist der Traum und oh, die Mutter stirbt. Bin dann aber tatsächlich, also ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt, die ist dabei eingeschlafen. Und ich musste ihn mir dann anschauen. Es ist auch, ja, das ist Public Shaming.
Aber jetzt ist sie noch wach, das ist ein gutes Zeichen.
Und ich muss sagen, zum Ende hat er mich wirklich, wirklich, da fand ich ihn mega geil, weil die Sigourney Weaver, die Oma, die ist gezwungen, mit diesem Jungen auseinanderzukommen. Die ist genauso gezwungen wie Connor, sich mit seiner Oma auseinanderzuhalten, weil die Mutter Terminal Illness hat, also weil die einfach fertig ist. Das sieht man ziemlich klar, dass da nichts mehr kommt. Und ich fand das so geil, weil die Oma war nicht die Böse. Das war nicht die Böse, wie in den Geschichten, die böse Stiefmutter und so weiter.
Am Anfang schon, am Ende nicht mehr.
Am Anfang nicht, das ist ja das Geile. Ich dachte auch erst, die soll böse sein, aber die kommt an, was macht die? Die kümmert sich um die Mutter, die kümmert sich um den Sohn, die sagt, du wirst bei mir leben müssen, die versucht, alles in Ordnung zu halten, die opfert ihre Zeit und so weiter und so fort, um halt, aber halt auf ihre Art und Weise. Die ist halt einfach eine schrullige alte Frau mit, fass das nicht an, lass meine Sachen in Ruhe. Trotzdem hat sie Kekse in ihrem Haus, das ist nett.
Im Wandschrank, ja.
Aber was ich interessant finde, ist, dass diese ganzen...
So kriegt, glaube ich, auch. Aber
dass diese ganzen Fantasy-Elemente... Für mich ist es tatsächlich einfach, dieser Connor hat null soziale Interaktion, bis auf den einen Bully, den er hat. Also man sieht es die ganze Zeit, geht in eine Schule, dieser Bully ist knapp 3-4 Jahre älter. Die einzigen Schulsysteme in England, bei denen quasi ältere und jüngere Kinder zusammen sind, sind Schulen mit für besondere Ansprüche. Also auch da ist schon wieder dieser Punkt, dass der Connor nicht so ganz der normale Junge ist. Dann schläft er bei seiner Mutter. Also sie ist die einzige Bezugsperson für ihn in diesem kompletten Film. Und er wird zunehmend gewalttätiger, je tödlicher, je kränker seine Mutter wird. Erst fängt er an, gegen, ich glaube, Fernsehermüll auf der Straße zu schlagen. Dann zerstört er das Zimmer von seiner Oma und weiß nicht warum. Dann, also Gewalt gegen nicht animierte Objekte, also gegen Sachen, mit denen man halt einfach Emotionen verbindet. Dann fängt er an, sich den Bully zu verprügeln. Also er wird immer aggressiver und also das, was wir eigentlich am Anfang sehen, ist der Eskapismus von einem angehenden, wenn man Pech hat, Serienkiller, der sich tatsächlich immer gewalttätiger in seine Situation reinsteigt. Also es ist wirklich so, danach werden irgendwie Haustiere gekommen und so weiter und so fort. Der es aber schafft, sein Kritikpunkt ist ja nicht, dass er sich schlecht fühlt, weil seine Mutter stirbt, das was ich so faszinierend fand, sondern er hat zweimal auch gefragt, also sie bestrafen mich nicht, Judah und dieses, er fühlt sich schuldig, weil er das Gefühl hat, schuld daran zu sein, dass seine Mutter stirbt und vor allem, sorry.
Das müssen wir rausschneiden, ja, genau.
Ja, das müsst ihr rausschneiden, aber das ist das, was mich an dem Film halt richtig gefangen genommen hat, ist, dass es nicht dieses klassische, oh, meine Mutter stirbt. Nein, sie stirbt nicht. Da ist der Baumsaft. Trink den und dann wird sie geheilt. Oh, alles ist gut. Sondern es ist wirklich, wie geht ein 12-jähriger Junge damit um, dass seine Mutter stirbt? Und das fand ich war sehr gut verarbeitet.
Ich komme gerade
total
verheddert.
Unsere Hörer sind total schlau. Ich finde das wirklich hervorragend. Gut, dass wir das nicht häufiger hören. Das würde uns entmutigen.
Darf ich auch was sagen?
Ja, na klar.
Nee, nee.
Die ist richtig, okay. Ich mochte sehr, dass eine Geschichte übers Geschichten erzählen war. Also ihr hattet es eben schon erwähnt, er kriegt die ganze Zeit Geschichten erzählt und es ist alles nicht die Wahrheit. Und dann kommt dieser Baum und es ist halt super das Fantasy-Element und die Geschichten, die er von dem Baum erzählt bekommt, sind die Wahrheit. So kriegt er zum Beispiel die Geschichte von dem Prinzen, der die Frau umbringt, aber nicht böse ist. So, das ist quasi die Gewalt, die er selbst ausübt, aber er ist nicht böse. Und er kriegt die Geschichte erzählt von der Königin, die alle für böse halten, die aber eigentlich nicht böse war. Und das ist eben die Geschichte von seiner Oma. Und so eben, dass sich so ein verschachteltes Geschichtenkonstrukt in diesem Film ergeben hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Plus, es sind ungefähr 2 Dutzend philosophische Konzepte, die so angerissen werden. Das hat mich, das flasht mich eh immer, wenn sowas ein Film leistet. Nee, es sind so wirklich so, also zum Beispiel im Moment, also wir haben ja schon gesagt, dass die Mutter stirbt und im Moment des Todes kriegt er halt nochmal von dem Baum eingeflüstert, so, es fühlt sich jetzt an, als würdest du zerreißen, aber du wirst es überstehen. Das ist halt so, das ist natürlich super komprimiert, aber das ist halt Existenzialismus, so dieses, es gibt keinen Jenseits, aber wir überstehen es trotzdem. Diese solche Gedanken oder denn eben immer dieser Konflikt zwischen Handlungsethik und Gewissensethik, also bin ich schuldig für das, was ich fühle, was er so einen Konflikt den ganzen Film über hat, oder ist er schuldig für das, was er handelt, weil er immer wieder in Frage stellt, ich habe hier was Doofes getan und ihr bestraft mich nicht, so, das sind immer wieder so Aspekte, die da in dem Film mitverhandelt wurden, das fand ich sehr cool.
Dankeschön. Ja, also ich bin da total bei unserem Publikum. Ich finde auch so schön, dass der Film so ein paar Weisheiten formuliert und ich möchte jetzt auch nichts weiter vorwegnehmen, weil der Moment, wo bestimmte Sätze fallen in dem Film, war für mich dann auch, also zum Beispiel der Vater sagt mal sowas, wo man denkt so, ja genau, das ist so eine Wahrheit übers Leben, die man, weil kann man auch anzweifeln, ob das so wahrscheinlich ist, dass er das so sagen würde, aber ich finde einfach, dass der Film in gewisser Weise diesem Leidensprozess so kleine Wahrheiten abbringt, die für mich einfach funktioniert haben und die mich auch mehr befriedigt haben als die Art von glatte Lösung oder irgendwie kathartischem Heulen und dann alle haben sich lieb, was andere Filme, die mit Trauer oder sowas umgehen, so liefern. Also ich finde einfach, der Film zeigt einem, dass gerade für ein Kind, was nicht die Möglichkeiten hat, seine Trauer in irgendeiner anderen Form zu artikulieren oder sie zu verarbeiten oder sowas, dass das ein sehr schwieriger und komplizierter Prozess ist. Also das zeigt der Film für mich einfach. Und davon abgesehen finde ich, dass er wunderschön ist in vielen Teilen, mir auch Sachen zeigt, die ich so noch nicht gesehen habe und so. Ich fand ihn toll. Wirklich.
Ich kann fast weinen von dem, was ihr erzählt.
Ja!
Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte das nicht sehen.
Er beginnt übrigens am Anfang in der Küche des Hauses mit so 5 Minuten übelster Wackelkamera. Und da hätte er mich schon fast nach 3 Minuten oder nach 5 Minuten verloren, wo ich gedacht
hätte, hast du gedacht, oh Claudia,
halt komm, die bitte. Kamera ruhig, sonst schalte ich dich aus. Und das hat er aber total abgelegt. Also ich weiß auch nicht, da muss der Kameramann gedacht haben, ich probiere mal was, mal gucken. Und dann hat der Regisseur gesagt, hör mit der Scheiße auf. Oder ich weiß
nicht. Ganz so, freshes.
Ja, genau, mach
2017, Wackelkamera.
Der Kameramann.
Was?
Der ist in seinem Traum. Der ist in seinem Traum, sagt er.
Nee, da steht er am Anfang in der Küche und macht Tee. Ja, dann guckt er raus und dann bringt alles zusammen. Nee, ich meine eine andere Szene.
Also der Kameramann ist ja auch ein Spanier, mit dem der Regisseur schon immer zusammengearbeitet hat. Der war vielleicht noch so bei The Impossible, deswegen
ach so.
Irgendwie so okay. Gewisse Schwankungen auszugleichen.
Na gut.
Ja. Ja.
Hat von euch noch einer? Möchte jemand noch? Nein. Christoph, du musst jetzt hinlaufen.
Stopp.
Ich warte.
Ich eile.
Ja, also
zieh mal den Kabel nach.
Okay, das hätte ich auch gekonnt. Ja, nee, die Frage war jetzt eher, ob das vielleicht dann in Spoiler-Talk gehört, aber
wir können es ja rausschneiden. Also sag genau, einfach
okay.
Mal. Oh, das haben wir nicht.
Doch, sorry.
Eine Sendung, da haben wir das mal gemacht.
Echt?
Ich habe das mal gehört.
Die Überlegung war jetzt am Ende in dem Krankenzimmer.
Ganz hinten. Ich glaube, wir haben noch eine Meldung.
Der Luca, ich eile.
Bitte nimm das Kabel.
Wenn das rausreißt, dann ist die Aufnahme.
Ich habe mich hier nicht freiwillig gemeldet für diesen Job.
Ja. Sollen wir jemand anders ausdeuten?
Jetzt ist zu spät. Fang an.
Mir ging's.
Das sieht man jetzt natürlich nicht so mega.
Wir müssen das als Videofolge machen bei der 1000. Das
die ist ja bald.
Man sieht das natürlich nicht mehr. Ging es auch so ein bisschen wie meinem Nachbarn, der als erstes gesprochen hat. Am Anfang war echt so eher so ein negatives Gefühl, so was ist jetzt der Sinn von diesem Film? Vor allem das Gefühl, das ist ein Kinderfilm. Also ich finde jetzt irgendwie 16 wäre jetzt ein bisschen zu alt, also kann man auch mit 13 schauen oder 12. Also die vor allem aus den Fantasy-Szenen, die haben mir nämlich am wenigsten gefallen. Die Nachrichten waren zu banal. Der Stil in diesen Fantasy-Szenen war so dieses, das Kind redet mit diesem Baum und wechselt irgendwie so, also der Dialog, den die hatten, der war nicht so besonders interessant. Also es war so, ja, okay, muss irgendwie, also die Messages aus diesen Geschichten, die waren so explizit, das fand ich jetzt nicht so spannend. Und im Endeffekt hat mir immer noch so ein bisschen, kam mir immer die Frage, was ist jetzt an diesem Film interessanter als an Pans Labyrinth? Also der auch.
Aber wer fragt denn das? Also ganz ehrlich, Pans Labyrinth für mich ein totales Jahrhundertwerk, also einer der besten Filme der letzten 50 Jahre. Und ich weiß nicht, ob hier irgendjemand also meiner Meinung nach ja. Und also wenn wir mal die Filme seit 2000 beurteilen, dann fällt es mir schwer, 10 zu nennen, die besser sind als Pans Labyrinth, ganz ehrlich. Und ich glaube nicht, dass jemand hier im Raum ist, der behauptet, es ist besser als Pans Labyrinth. Oder doch? Sex and the City 2.
Ich mag beide.
Raus.
Nur, aber du sagst ja eben selber, man könnte ihn schon ab 13 gucken und die Botschaften sind zu einfach oder zu direkt. Aber ich glaube, es ist halt ein Märchen und es ist am Ende immer noch ein Jugendbuch. Und vielleicht müssen die Botschaften so direkt sein.
Ich finde die Botschaften gar nicht so direkt. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen so, I say tomato, you say tomato. Das ist wirklich so, Luca sagt, das ist mir alles zu einfach. Das finde ich gar nicht. Ich finde, dass die Botschaften, die aus diesen Traumsequenzen gezogen werden, eigentlich alle ziemlich unangenehm und kompliziert sind. Weil keine davon sich so leicht integrieren lassen in so ein irgendwie so ein Wohlfühltrauer oder so, sondern alles, womit du da umgehst, ist so schwierig, damit zurechtzukommen. Und deswegen, ich empfinde das gar nicht so. Ich höre, was du sagst, Luca, aber...
Aber es interessiert mich nicht.
So gemein war jetzt nur der Kiste.
Nein, also und ansonsten ist ja natürlich, wir müssen ja auch sehen, okay, was ist denn so die vom Alter her, deswegen, ich weiß auch nicht, ob das ab 16, ob das wirklich stimmt, weil, schau mal, The Hunger Games ist ab 12 frei oder sowas und sowas.
Jetzt reingeschaltet. Mein lieber Scholli.
Also deswegen, ich glaube nicht, dass wir hier in diesem Film Dinge zu sehen bekommen, die wirklich jemand mit 13 oder sowas nicht schon irgendwie, die ihm nicht schon untergekommen sind oder sowas. Aber der Film ist sperrig im Sinne von, er gibt dir keine einfache Antwort darauf, wie man mit so einer Situation umgehen kann, sondern es bleibt immer schwer. Das sagt der Film halt.
Stefan, rette uns. Raus hier.
Ich würde jetzt einfach mal Punkte verlangen. Soll ich anfangen?
Ich habe irgendwie so das Gefühl, woran liegt das, dass wir dich heute total
niederquatschen?
Niederquatschen, ja, genau. Was ist los mit dir, Stefan?
Wir einfach so viel reden.
Ich weiß nicht, rede ich sonst so viel mehr?
Auf jeden Fall.
Ja, der Stefan ist heute der Bestgekleidetste hier im Raum und das reicht ja auch.
Ich habe noch mindestens zwei andere Männer mit Fliegen gesehen.
Habe ich hier Benny und Tim und recht.
Oh Mann, Jungs. Die schlafen sogar darin.
Also Stefan, sag du noch mal ein bisschen was.
Nein, ich möchte mich gar nicht mit dem Film weiter auseinandersetzen.
Einfach nur, weil du ihn so unangenehm fandst.
Mir ist das echt unangenehm. Ich möchte gar nicht weiter darüber reden. Okay. Also ich könnte dir noch ein bisschen erzählen, wie toll ich den Look
sehe.
wie toll ich den Look vom Orient Express fand, aber das ist ja auch schon durch.
Ja, okay.
Siehst du, deswegen, ich gebe dem Film unangenehme 6 Punkte. Ich möchte ihn jedem ans Herz legen, der gerne bei Filmen
schlechte weint. Laune hat.
Ja, genau. Also, ihr wisst ja jetzt, worum es geht.
Wir werden am Ende dieser Folge bei dem Fazit ankommen, schaut den Reese Witherspoon-Film.
Ich möchte ihn gerne jedem empfehlen, der Filme sehen möchte mit Leuten, die furchtbar traurig sind.
Dich runterziehen. Nee,
aber es gibt ja Menschen, die gerne eine Filme in diese Richtung schauen.
Wirklich?
Ja. Sonst würden sie ja nicht so viel gemacht
werden. Wer von euch sieht gerne Filme, wo Leute furchtbar traurig sind?
Sie sind da.
Doch, so viel.
Ja, unser Bruder doch auch. Der will doch auch immer Filme, die auf jeden Fall ein schlechtes Ende haben.
Was?
Ja, ja.
Total polemische Fehlaussage. Nichts an dem es war. Das möchte ich hier für die Hörer zu Protokoll gegeben haben.
Gut, also 6 Punkte von mir. Robert?
7,5. Weil ich kann schon anerkennen, dass der einem Dinge mitgibt, über die man nachdenken muss, dass der schwierige Themen behandelt, dass der toll ausgesehen hat, speziell in den Fantasy-Sequenzen. Die Real-Life-Sequenzen haben mich manchmal ein bisschen genervt, weil sie für mich zu plakativ waren, habe ich vorhin schon gesagt. Allerdings hat er mich bewegt und dafür kriegt er diese Punkte. Und ich möchte sowas bitte nicht nochmal gucken müssen.
Genau. Möchtest du Punkte geben, bevor wir das Publikum befragen? Oder möchtest du erst das Publikum befragen?
Befragen wir erst das Publikum.
Christoph, das ist dein Teil.
Oh, yeah. Weniger als, wir können das doch per Hand abzeichnen.
Per Hand.
Machen, ja, oder? Du zählst und der Bob rechnet den Mittelwert auf.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt ein Spektrum angegeben von Dingen, die okay sind zu sagen und nicht.
Wieso?
Nachdem du über Lukas Meinung so drüber gefunden bist und ich auch, traut sich sowieso keiner mehr, irgendwas zu sagen.
Luca ist sehr selbstbewusst.
Ich möchte mich entschuldigen, das war alles sehr gemein, was wir gemacht haben.
Nein, der Luca ist sehr selbstbewusst. Ich habe die Hoffnung, dass er damit umgehen kann. So, wer möchte Punkte vergeben?
Der Luca muss damit umgehen können, der kommt aus der Politik. Also
da hinten.
Du musst du jetzt hinlaufen? Ich dachte, wir machen ein Handzeichen.
Ach so, nein, wir wollen jetzt Punkte sehen, hören.
Ihr seid doch verrückt.
Warum ist Live-Podcasten, haben wir noch nicht so drauf?
Kann hinterher laufen?
Bitte schön.
Alle halten das Kabel fest und so, sehr, sehr schön.
Das habe ich mich komplett verwickelt.
Wie viele Punkte?
Ich würde dem Film 8 von 10 Punkten geben und zwar auf jeden Fall auch, was wir noch gar nicht gesagt haben, das Schauspiel von den drei Hauptfiguren, also von der Mutter und von der Oma und von dem Connor, ist verdammt gut.
Und es ist so schwierig, einen kleinen Jungen zu finden.
Kinderschauspieler sind scheiße.
Ja, ich hab's versucht,
ist ganz schlecht. Kinder und Hunde ist das Schlimmste am Set. Und der Junge spielt so gut, dass ich wirklich gesagt habe, ja, okay, der kann das, verdammt. Und Punktabzug, 8 von 10 Punkten für großartiges Schauspiel. Ja, das schneidest du raus.
Also 8 ist schon minus dem einen Punkt.
Drück mal E, damit ich rausschneiden kann an der Stelle.
8 von 10 Punkten, weil sie toll geschauspielert haben. Alle drei zusammen.
Okay. Noch jemand anders Punkte geben? Oder möchtet ihr per Handzeichen?
Ja, ich bin gemein, ich gebe nur 6,5.
Oh. Siehst du, der Luca versteht mich.
Warum?
Ja, ich hab's im Grunde schon gesagt, es ist halt schon mehr so ein Kinderfilm. Also, er war, also im Sinn von, am Anfang war das Gefühl schon eher so 5 von 10. Also, was.
Da spielt sie gar nicht wieder mit, wie kannst du das Kinderfilm nennen?
Oh.
War kein Alien.
Also, ich möchte hier daran erinnern, dass ein Tiefpunkt des Sneakens, des Sneakpots war auch mit Sigourney Weaver, nämlich You Again.
Das habe ich verdrängt.
Ja. Oh, war das mit Lindsay Lohan?
Nein, es war nicht mit Lindsay Lohan. Es war mit Kirsten Bell. Wer das nochmal nachschauen möchte, schaut das einfach auf sneakpot.de. Das ist die Kommentarspalte, wo ein kommentierender Hörer mich als verbitterte Gefängniswärterin bezeichnet.
Sehr schön. Wie ist der Rest?
Da bist du nach 300 weiteren Folgen immer noch nicht drüber weg, oder?
Ich freue mich da immer noch drüber. Manchmal stehe ich morgens auf und denke mir, ich bin eine verbitterte Gefängniswärterin.
Wie ist der Rest? Weniger als 5 Punkte jemand? Nee, 5, 2, 6.
5 Punkte!
Der Punkt meldet sich auch
bitte
bei 6 Punkten.
Rechtfertige dich. Warum 5 Punkte?
Geh mal, pass auf,
bin da.
Er war unglaublich langweilig. Die Personen waren so unsympathisch. Die waren einfach unsympathisch. Die haben kein Mitgefühl erzeugt und nee.
War mir vollkommen egal.
Haben wir den gleichen Film gesehen? Wo haben die denn? Die haben doch total viel Mitgefühl erzeugt.
Können wir bitte alle rausschmeißen, die kein Herz haben?
Der Benny kann Drinks machen, der bleibt.
Okay, alle rausschmeißen, die kein Herz haben und keine Drinks machen können.
Verdammt.
Okay.
6 Punkte? 7? 1? 8? 4? Oder 5? Ich kann nicht zählen. 9? 10 absoluter Lieblingsfilm? Nee. Keiner. Bob, was ist das für ein Mittelwert?
7,7.
Nee, das sind 7,9.
Ja, sowas.
Ich gebe 8,5.
8,5. Bam, da langt die Claudia zu.
Christoph, wie viele Punkte gibst du?
Also, er hat mich schon berührt, aber
nicht so gut wie.
Also, er hat mich schon sehr berührt, aber ich möchte es eigentlich nicht sehen. Also, es ist so, das ist mir einfach zu nah dran und zu. Ich bin da ganz beim Stefan. Also, so vom, wie er gemacht ist, gebe ich.
Okay, Stefan, weiter.
Okay, apropos 8 Punkte. Den Film Das Waisenhaus von dem Regisseur haben wir in Folge 8 besprochen.
Boah.
Hört euch das bitte nicht an.
Das zum ersten Mal das Gastpodcaster, der Christoph, dabei.
Yeah.
Anderes Echt? Text steht Erste? Mit ihrem neuen imaginären Freund Christoph Perner alias BNXVI. In der Folge gibt es 3 Kommentare, 2 vom Christoph, eine vom Robert.
Also das war
offensichtlich. Damals haben nur wir uns gehört.
Das war offensichtlich sogar, bevor ihr mir verraten habt, dass ihr einen Podcast
habt. Ja, weit.
Ja.
Ja, hat jemand Folge 8 schon gehört?
Wahrscheinlich nicht.
Ich nicht.
Hat jemand so früh angefangen?
Nee.
Nein. Nur ihr drei.
Nee, wir haben Audiokommentar von jemand, der uns seit Folge 1 hört.
Echt? Oh, dann spielen wir ab.
Vorbereitet.
Du hast doch hinmoderiert. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Gut.
Macht so eine super Überleitung, ist da nicht vorbereitet. Oh Mann.
Warte, ich muss den Ton erst noch anschalten.
Jetzt der Akku leer. Hä? Ich drück mal E. Warum, weiß ich nicht.
Das war super, weil er irgendwas rausschneiden
will. Damit ich es da rausschneiden kann, dieses Düdelü.
Du willst ernsthaft das Düdelü rausschneiden? Super, wir sind hier nicht bei Mumbitz und Glitzer, wo wir so Quatsch drauf.
Ich höre nichts mehr. Hört ihr noch was?
Ich höre alles.
Ich höre dich.
Du hast wieder dein Kopfkabel raus.
Ich habe es jetzt extra hier oben so. Ich habe es jetzt so eingeklemmt, dass ich das an der oberen Stelle am Kopfhörer nicht mehr rausreißen kann.
Soll ich
jetzt
drücken?
Jetzt habe ich es.
Nein, das ist super, das drin.
Ist das schön. Einfach
nur dein Kopfkabel.
Mein Kopfkabel.
Das erklärt auch deine Bewertung gerade, dass dein Kopfkabel rausgeht.
Ist nicht Kopfkabel, Kopfdraht war es am Anfang.
Ja. Kopfdraht, genau.
Müssen wir mal überprüfen, ob beim Luca auch das Kopfkabel.
Jetzt hör auf, unsere Hörer hat zu dir.
Entschuldigung.
Genau, jetzt habe ich es aber geschafft. Genau, unser Hörer, Bolein, der behauptet nämlich, er hört uns seit.
Oh ja, bei dem wir erst seit 100 Folgen wissen, wie er überhaupt heißt.
Ja,
vorher haben wir Bouillon gesagt.
Genau, das spiele ich jetzt mal ein.
Hallo, liebes Sneakpot-Team, hier ist der Bullion oder Bullion oder wie auch immer von Moviescape.blog. Ja, ich möchte euch alles Gute zur 500. Ausgabe wünschen. Ich bin ja schon Hörer seit tatsächlich der ersten Ausgabe und begleite euch in meinen Ohren schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde, ihr macht einen super Job. Weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und eine super tolle Feier zur 500. Ich wäre übrigens auch gerne gekommen, allerdings feiert mein Sohn dort Kindergeburtstag und das hätte ich ihm dann doch nicht antun können. Nichtsdestotrotz, es wird sich bestimmt wieder eine Gelegenheit ergeben. Haut rein und man hört sich, beziehungsweise ich euch. Macht's gut, ciao.
Wie hat er denn erfahren, dass es euch gibt, als ihr angefangen habt, dass er zur ersten Folge da war?
Das frage ich mich auch.
Das
wie ging das denn?
Das geht nicht anders.
Ah ja, okay.
Wir sind nicht bekannt. Das sind alle. Wir sind vollständig.
Ich finde das bekannt.
Das sind alle unsere Geschwister.
Ich finde das ziemlich gut.
Ja, wir haben noch mehr Leute dazu gezwungen, uns Audiokommentare zu schicken.
Machst du jetzt hier, oh Gott, ja? Ich bin dabei. Ich bin.
Wird das dann auch in der Sendung, dass die alle so hintereinander geschnitten werden, ja, damit ganz klar ist, dass wir jedem die Wertschätzung zukommen lassen, die ihnen...
Wir können auch... möchte jemand...
Hat irgendjemand, der uns schon lange hört, irgendwas zu sagen?
Ein Statement vorbereitet?
Noch irgendwelche Beweihräucherungen, bitte?
Möchte jemand was vorlesen?
Fernando, das wird schon möglich sein, oder?
Hat jemand was geschrieben? Ein Gedicht vielleicht?
Wir sind doch da.
Ach so, das reicht.
Wir haben ein Gedicht bekommen.
Wirklich, wir haben ein Gedicht bekommen?
Nein, ein Haiku.
Ein Haiku.
Nein, das kann man nicht
abspielen. Das muss man vorlesen. Robert,
erklär doch mal, was ein Haiku ist.
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Das ist ein japanisches Gedicht, das aus 11 Silben besteht.
Sehr gut. Also Gedichtleit.
Ja.
Das ist nicht Gedichtleit.
Kannst du das im Versmaß vortragen? Ich halte dir das auf.
Das reimt sich nicht, das kann man nicht.
Das ist auch kein Haiku. Sehe ich schon auf den ersten Blick.
Okay, dann
ist also ich glaube, der weiß ganz offensichtlich sehr genau, was ein Haiku ist. Deswegen glaube ich, erklär uns doch mal.
Nein, das war schon eine gute Erklärung. Aber eben, Leid stimmt natürlich überhaupt nicht. Weil je kondensierter du das ausdrücken möchtest, was in einem Gedicht auszudrücken ist, desto schwieriger natürlich. Insofern alles andere als Gedichtleid. Wissen wie bei Twitter,
ja. Wie viele Silben in welcher Zeile oder wie man es nennt. Welchen Vers?
Ja, es gibt so einen ganz klassischen, aber genau. Dann gibt es natürlich auch viele, die da früher...
Ja, das Problem ist ja, wenn du dann eben ein Haiku in einer anderen Sprache machst, dass du in anderen Sprachen mehr oder weniger in dieser Anzahl von Silben ausdrücken kannst und dadurch passt es natürlich nicht mehr zur eigentlichen Haiku-Idee.
Also falls das jetzt quasi, was Claudia gleich vorlesen wird, nicht passt, ja, passt ja nicht. Dann war es in Japanisch wahrscheinlich perfekt.
Wahrscheinlich. Okay. So, also das von unserem Hörer Ku. Der natürlich auch uns schon ganz, ganz, ganz lange begleitet und auch immer weiß, wann man mir Schokolade schicken muss.
Hint.
Hat jemand Schokolade dabei? Ne?
Allerdings, boah, es tut mir so weh, dass gleich in der ersten Zeile was kleingeschrieben und was großgeschrieben werden muss. Okay. Also, cool.
Künstliche Freiheit, laut ja.
Stimmt, er ist wie E. Cummings, genau so.
Ist leider weg.
Jetzt hat es leider der Bob weg.
Was, ich? Ich bin vollkommen
unschuldig. Oh nein, der Stefan. Okay.
Ich finde es gleich wieder.
Stefan, zeig's mir, damit ich es vorlesen kann. Okay. So, von Kuh. Was Dummes zur 500. Immer auf dem Ohr, jede Woche ein Gespräch, Film ist der Beginn.
Und dann so ein Smiley.
Voll gut.
Was dieses Smiley bedeutet.
Mit so einem schrägen
Mund.
Slash.
Enthusiasmus ist anders, Kuh. Das wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja,
haben wir das.
Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen uns
dabei Gedanken machen. Hau noch ein Audio-Kommentar
rein. Ich glaube auch, wir meditieren mal eine Runde.
Genau, der Gnislev hat uns auch noch einen Audio-Kommentar geschickt. Den haben wir ja mal in seiner Sendung überfallen. Warst du denn nicht dabei? Doch.
Du schon, ich.
Oh, shit. Ja, Gott, die haben mich fortgequatscht.
Habt ihr das gehört, wo wir beim Gnislev waren? Müsst ihr hören, ist.
Also, er hat irgendwie ganz neu einen Podcast aufgesetzt gehabt, ja?
Oder wieder angefangen, ja.
Das war irgendwie, also auf jeden Fall noch so, mal gucken, wo mich das hinführt. Und dann hat er uns eben eingeladen und wir haben ihn irgendwie anderthalb Stunden tot gequatscht, haben ihn überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, ob er danach noch weitergemacht hat.
Also, der macht jede Woche eine Sendung mittlerweile.
Also, man muss ja auch sagen, das gehört so ein bisschen zu unserem Programm, bei unseren Höhepunkten. Wir haben ja auch immer ganz gerne beim Pottwichteln mal. Also, wisst ihr alle, was Pottwichteln ist? Also, die es nicht wissen? Vor Weihnachten gibt es so eine Aktion, wo quasi Podcasts getauscht werden. Du bekommst einen Podcast zugelost, für die du dann eine Folge machst und dann andere machen für dich eine Folge. Und dann wird das alles quasi zugeteilt und dann kannst du die veröffentlichen bei dir.
Dieses Jahr haben wir es leider verpasst.
Also du läufst bei denen auf dem Feed. Also wir nehmen eine Folge auf und wir laufen dann aber eben nicht bei uns im Feed, sondern bei diesem anderen Podcast.
Aber wir schauen uns vorher an, was machen die so, was ist deren Thema und wir versuchen uns was zu überlegen. Uns ist es meines Wissens nach schon zweimal passiert, dass der Podcast, für den wir was aufgenommen haben, sich danach praktisch abgeschafft hat. wo nicht ganz, also in einem Fall hatte ich wirklich das Gefühl, es lag auch daran, dass wir behauptet haben, dass er als nächstes die Bibel bespricht und das hat ihn dann hoffentlich. Dann ist sein Feed offline gegangen und dann ging es nie wieder weiter. Und bei den anderen ist auch nicht mehr so wirklich viel nachgekommen. Also ich hab das Gefühl, wir tragen es als unsere Schuld mit uns rum, dass wir zwei Podcasts ermordet haben mit unserem Pottwichtel-Beitrag. Ja.
Wen haben wir denn dieses Jahr eigentlich?
Wir haben dieses Jahr nicht mitgemacht.
Oh, warum denn nicht?
Weil ich zu spät uns angemeldet habe.
Oh, Stefan.
Ja.
Ja.
Welchen Podcast wollen wir denn dieses Jahr auf dem Gewissen haben?
Spiel noch was ein.
Ich spiele jetzt nochmal den Gnissneff ein.
Fahr ab, Rainer.
Wir produzieren.
Bei MTV sind wir jetzt, oder?
Ist das GEMA frei? Sonst schneide ich das drauf.
Hallo, lieber Sneakpot. Ich wünsche euch alles Gute zu eurer 500. Folge. Ihr wisst ja, wie Nein, ihr wisst ja, ihr seid lange schon ein treuer Begleiter in meinen Ohren. Das haben wir ja gemeinsam in einem Podcast sogar festgehalten. Und ja, ich hatte die Ehre, mit euch Cocktails trinken zu gehen oder die Sneak sogar schon zu besuchen und natürlich jede Menge Folge zu hören. Und daher habt heute eine ganz große Feier. Ich kann leider nicht mit dabei sein und dann freue ich mich auf viele, viele weitere Folgen von euch. Vielleicht gibt's ja nochmal 500 oder mehr. Euer Michael vom Sneakfilm.
Sehr schön. Also ich erinnere mich mehr daran, dass er mit uns trinken war, das weiß ich noch.
Ja, genau, der war mit uns trinken.
Gut, haben wir noch mehr?
Ja, wir haben noch mehr. Ihr habt eben gemerkt, der hat sich einmal so eine Pause gemacht und dann nochmal nee und neu angesetzt. Ein anderer Podcast, wo das nie passiert, von dem haben wir auch einen Audiokommentar gekriegt. Der sitzt auch hier im Publikum. Der Chris.
Ach so, wir führen jetzt hier auch Leute vor, die anwesend sind, so, damit wir sie entsprechend demütigen können.
Beim Chris sage ich das jede Sendung, wenn ich bei ihm dabei sein darf, dass er mich jetzt wieder rausschneidet. Das
ist ungefähr jede zweite Sendung in meiner.
Na, so oft bin ich nicht da. Nehmen wir morgen auch? Vielleicht.
Wie, du bist ja. Und gehst du fremd?
Hallo, ja, hier ist der Chris von Glitzer. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren und über 500 Episoden Sneakpot. Ich höre euch ja jetzt seit über 1,5 Jahren und bin jede Woche mit dabei, wenn ihr über interessante, lustige, absurde, schräge, schöne und weiterempfehlende Filme sprecht. So nebenbei noch ein wenig über euren Alltag berichtet, über die interessanten kleinen Geschichten, wie zum Beispiel Geburten, Hochzeiten, Marathonläufe oder Reisen und von euch ständig animiert werde, Dinge zu kaufen, die ich eigentlich gar nicht brauche, aber dann doch bestellen muss aus unterschiedlichen Gründen. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank dafür und macht weiter so. Auf die nächsten 10 Jahre. Tschüss!
Tschüss. Ich hoffe, du bestellst all diese Dinge über unseren Amazon-Link.
Chris, wie ist das so, sich selbst zu hören? Hörst du deinen Podcast auch selber?
Ja.
Gezwungenermaßen.
Ich schneide ja sehr viel, deswegen ja, höre ich den auch. Also, okay.
Mhm. Warum bist du jetzt so ein bisschen...
Weil ich keine Macht über den Podcast haben
kann. Blödes Gefühl, gell?
Aber diesen Gesichtsausdruck, den du gerade so hattest, dieses Gefühl kenne ich noch sehr gut aus den frühen Tagen des Podcasts. Immer wenn man sich das so angehört hat, man da so dachte so... Okay, aber inzwischen sind wir da vollkommen schamlos. Wirklich, weil, also ich auf jeden Fall, weil wenn man jetzt mal sich das anhören würde, was auf unserer Seite jetzt schon verfügbar ist, niemand, der das alles gehört hat, könnte irgendeinen Respekt vor irgendeinem von uns haben. Allen Ernstes. Insofern, ja.
Ja, aber schau mal, die sitzen alle immer noch da und sind immer noch. Ja,
also entweder sie hören noch nicht so lange, wie sie vorgeben, oder sie sind geisteskrank. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wieso?
Machen wir heute noch Publikumsbeschimpfung?
Wir sind mittendrin.
Ich war mal in der Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. Das war sehr
amüsant. Hast du, glaube ich, hier im Podcast erzählt?
Habe ich erzählt? Ja, das erzählt. Zu highbrow. Niemand will das hören. Okay.
Genau.
So.
Einen Gruß haben wir noch vom Anerzähler. Oha.
Ja, mangels Mikro jetzt hier mit der Handyquäke. Gratulation zu 500 Folgen und zu 10 Jahren. Macht weiter so. Ihr seid mein liebster Kinopodcast. Ich werde euch weiterhin zuhören und winke euch jetzt mal aus dem Flugzeug zu. Bis bald. Ciao.
Ich hab fast auch ein bisschen geweint.
Warum ist das, dass Leute, die einem sagen, dass man der Liebste irgendwas von ihm ist, dass man die sofort mag, auch wenn man sie gar nicht kennt?
Warum wird das wohl so sein?
Aber er hat gesagt, es ist der liebste Kinopodcast. Du hast keine Ahnung, wie viele er davon hört. Einen möglicherweise.
Ja, auch das ist, finde ich, schon.
Finde ich auch okay. Ja. Bin ich dafür.
Na gut. Okay.
Ja, vielen Dank.
An der Teller kann man sowieso auch hören. Und den Chris hier Mumpitz und so. Aber das sage ich eh jede zweite Folge.
Haben wir noch Gossip-Themen oder ist es jetzt fertig?
Ich glaube, wir sind diese Folge der Gossip, weil 500 Jahre und so. 500. Das war der andere, oder?
So fühlt sich's manchmal an, gell?
Nee, das war auch steile Thesen, aber...
Also aber jetzt mal ganz ehrlich, 500 10 Jahre ist schon auch krass, gell? Also
ja, wir haben vorhin mal überlegt, so vor 10
Was
Jahren...
Was haben wir 10 Jahren gemacht?
Vor 10 Jahren, als wir angefangen...
Also ich war mit einer Verrückten zusammen...
Wir wollen hier keine Namen nennen.
Nein, aber
warst du in der Verrückten zusammen?
Definitiv. Ah. Nee, habe ich nicht.
Kanntest du deine jetzige Frau schon?
Also, ja, kannte ich.
Ganz im Ernst, Es gab da Befürchtungen in der Familie, aber er hat sie nicht geheiratet.
Die Gefahr bestand jetzt, also es war halt eine richtige Borderline-Geschichte, gell? Also okay. War überhaupt kein Spaß.
Wer von uns war vor 10 Jahren mit einer Verrückten zusammen?
Aber ich sag, geht Arme hoch. Geht die Arme hoch.
Ich wusste, dass es da Meldung gibt. Ja. Was haben wir sonst
vor 10 Jahren? Du vor 10 Jahren?
Ich war vor 10 Jahren schon mal mit meinem Mann zusammen.
Mensch. Schon mal. Ich kannte vor 10 Jahren meine Frau noch nicht.
Ah, war die schon geboren?
Bam. Ich hab mir verschreckt das Kopfkabel rausgerissen.
Den Kopfdraht. Ich war vor 10 Jahren auch schon mal mit meiner jetzigen
Frau. Ja, stimmt, du ja auch.
Naja.
Ja, der Bob und ich, wir haben uns überlegt, dieses Format passt ganz gut. Deswegen.
Das geht, das macht man. Was haben wir noch? Vor 10 Jahren war ich noch nicht mal 30.
Ja, siehst du, jetzt bist du noch nicht mal 40. Aber wenn die Schändung erscheint, bist du 40.
Wer war von uns vor 10 Jahren in den 20ern?
In 20ern?
Die Hälfte etwa.
Wer war noch nicht 20?
Ach, oh mein Gott. Scheiße!
Mein Gott. War jemand schon in den 30ern vor 10 Jahren?
Ah ja, okay.
Siehst du?
Wie alt ist der Barbaros jetzt?
100.
Der ist auch 12, oder? Habt ihr noch?
Erinnert sich jemand an Barbaros noch? Wir haben ja einmal so eine Triathlon-Folge gemacht. Auch, das ist auch schon Jahre her. Ja. Wahrscheinlich 7 Jahre her oder so, keine Ahnung. Und haben da eben auch der Stefan hat uns mal wieder überredet, einen Triathlon mitzumachen und haben dann halt währenddessen oder kurz danach dann aufgenommen und wir haben ihm gesagt, wer gerne teilnehmen will, kann gerne mitmachen und wir jubeln dann auch. Und da hat halt der Barbaros, war halt so ein Hörer von uns und der war damals 14 oder so?
14, 15.
Vielleicht war er auch 12. Also er war unfassbar jung. Und er kam dann mit seinen Eltern, startet natürlich in der Kinderabteilung. Wir haben trotzdem gejubelt, war egal. War total nett, aber natürlich war es auch ein bisschen seltsam, weil halt die Eltern dabei waren, die ja auch gedacht haben, so, was für Typen sind das? Irgendwelche 30-Jährigen, die hier meinen Sohn verführt haben, bei so einem Triathlon mitzumachen. Es war echt.
Also man muss auch sagen,
aber alle waren total nett.
Wenn Barbaros uns noch hört, dann sollte er das jetzt seinen Eltern vorspielen, weil seine Eltern waren so total liebenswert, ja. Die haben uns sogar noch ein Eis gekauft, allen von uns. Der ganze anwesende Sneakpot hat ein Eis bekommen.
Wirklich?
Barbaros Eltern, ja.
Nee, die waren total nett. Und da haben wir zusammen auch aufgenommen, eben mit dem Barbaros noch vor dem Stimmbruch. Und mit der Zeit ist er dann älter geworden.
Da war auch der Dobbin mit dabei.
Kann sein, ja.
Damals noch aus Gera, glaube ich. Ja.
Ja.
Habt ihr noch Sachen, die ihr sagen möchtet?
Oder Fragen? Oder
Fragen. Jetzt könnt ihr alles fragen.
Jetzt könnt ihr jetzt alles
antworten.
Alles. Denkst, so, oh, Leute, hier. Der Fernando, du kennst ja seine Lebensgeschichte und den Geburtstag seiner Mutter.
Fernando kenne ich gut, ja. Der hat man auch schon in der Folge.
So, hallo. Hier werden ja ganz viele Punkte einfach so verteilt, fast schon gewürfelt. Ich würde gerne wissen, ob ihr auch ein paar Bewertungsleichen habt an Sneak-Filmen. Also praktisch Filme, die ihr in einer Prosecco-Laune sehr gut bewertet habt. Und das ist jetzt natürlich sehr schwierig, so aus dem Bauch raus. Also habe ich da was rausgesucht.
Also und zwar, gleich vorab,
ja?
Fällt eher der Fall ein, wo es andersrum war, wo ich einem Film nur 9 Punkte gegeben habe und dann so nach einer kurzen Zeit gemerkt habe, ich ärgere mich, dass ich ihm nicht 10 gegeben habe. Das hatte ich mehrmals.
Okay, gut.
Das ist ja ein übler Fehltritt.
Ja, bei Avatar zum Beispiel.
Avatar. Da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Ich wüsste nicht, was ich Avatar damals gegeben habe, aber heute wäre es wahrscheinlich 5 Punkte schlechter, hätte ich gesagt.
Also ich habe natürlich auch ein Beispiel mitgebracht, und zwar in der Folge 72.
Radio Rock Revolution?
Ja, genau. Am 8. April 2009, Radio Rock Revolution, der Christoph hat 10 von 10 gegeben.
Nee.
Der Stefan, er hat 9,5 gegeben, obwohl New York nicht dabei war. Der Robert hat 8,5 gegeben.
Und ich war noch nicht dabei, oder?
Nee, der Martin Narejek, falls den noch jemand kennt, dem ist es zu stressig, Punkte zu geben.
Also bei der Folge, die Folge hat uns einfach viel Spaß gemacht. Die kann man wahrscheinlich heute auch nicht mehr hören, gehe ich
eigentlich sicher.
Ich hab's getan heute.
Kann man nicht, oder? War
schwierig.
Ist ja schwierig, gell? Nicht mehr lustig wahrscheinlich. Wir fanden es damals unheimlich lustig. Wir haben ja damals noch ein ganz anderes Aufnahmeformat gehabt. Das war nämlich so, wir hatten ein Mikrofon. Und das hat aber nicht so groß in den Raum aufgenommen, sondern musste direkt davor stehen. Das heißt, man musste sich immer so wegschubsen. Also wir standen da zu dritt oder viert, ich weiß es gar nicht mehr.
Wir beide und der Martin, glaube ich, zugeschaltet.
Keine Ahnung, stand eben beim Stefan im Zimmer und haben uns immer so weggeschubst, wenn wir was sagen wollten. Und hatten aber einfach riesen Spaß, weil das war ja die Folge, da ging es um ganz viel Musik und wir haben dann Musik immer noch eingespielt, die durften wir aber nicht spielen wegen der GEMA. Und haben dann immer hinterher gesagt, so, jetzt müsst ihr das und das Stück einspielen, fanden es super lustig. Und das hat uns wahrscheinlich dazu bewegt, so viele Punkte zu geben. Aber der Film, ja, ich habe ihn danach nochmal gesehen, ist halt okay, ist ein guter Film, aber...
Fernando, hast du den gesehen?
Also 10 Punkte ist total
übertrieben. Ich habe diesen Film schon mal gesehen und also da kommt viel vor, was heute so an Sneakpot-Phrasen irgendwie aufgekommen sind, nämlich Feel Good Movie und der Film hat kein richtiges Problem. Ich habe den seitdem...
Das hat mir damals schon gefallen.
Auch nicht wiedergesehen oder...
Was heißt kein Problem? Die werden abgeschaltet.
Das Boot geht unter.
Ja, auch das.
Der stirbt beinahe.
Ja, der ist ja mittlerweile auch tot.
Genau. Und als abschließende Frage, wie oft habt ihr seitdem Radio Rock Revolution gesehen und also wieder gesehen und wie oft habt ihr dann Episode 7 oder Rogue One dahingehend gesehen?
Also Rogue One habe ich noch gar nicht gesehen. Episode 7 müsst ihr mir erstmal sagen, welcher das ist.
Der neueste.
Den habe ich auch nicht gesehen. Und Radio Rock Revolution habe ich noch einmal gesehen.
Ich habe den nicht nochmal geguckt.
Was jetzt, diesen Star Wars-Unsinn?
Nein, oder? Nein, Radio Rock Revolution. Aber ich habe die Folge und den Film in guter Erinnerung.
Ja, ich bin auch noch in Erinnerung total begeistert. Ich weiß, dass ich ihn vor 4 oder 5 Jahren, habe ich die Folge nochmal gehört, weil die ja, also die Überfolge war.
Also ich höre die jetzt auch nochmal an.
Sie ist nicht so.
Ich hab befürchtet.
Wie du sagst, die ist nicht so gut gealtert.
Ja, aber. Das
ist nicht lustig.
Nee, aber so schlimm wie deine Wolverine-Folge kann sie nicht sein.
Für die werde ich auch noch ewig gedisst.
Ja, auf jeden Fall. Noch jemand? Frage?
Ich habe den. Darf ich noch?
Ja, bitte.
Oder
bitte?
Mich zu
antworten? Nee, mach du.
Du kannst auch für mich
antworten. Ich hätte umfassend geantwortet, aber.
So, okay, dann.
Komm, mach du.
Ich habe ihn einmal gesehen. Ich würde auch jetzt keine 9,5 mehr geben. Aber der Film macht mir nach wie vor Spaß und ich würde ihn auch empfehlen, wer Lust hat auf eben einen Film, der sich gut anfühlt. Vielleicht hat man gerade einen total traurigen Film geguckt und möchte jetzt was Netteres und Lustigeres schauen. Dann kann man sich sehr gut Radio Rock Revolution anschauen.
Ich finde ja, dass, also ich war damals noch nicht dabei, aber ich finde ja, dass wir häufig dieses Problem haben mit dieser Punkteskala und der Vergleichbarkeit. Also erstens gibt es Filme, die lassen sich sowieso nicht mit der Punkteskala bewerten und dann eben immer, wenn man dran denkt, wie viele Punkte man für was anderes vergeben hat und dann versucht man, den neuen Film irgendwie einzusortieren, dann fällt einem eigentlich bei mindestens 70% der Filme ein, dass das nicht funktioniert. Insofern eigentlich ist die Bewertung totaler Quatsch.
Das wissen wir aber schon lange, dass die Quatsch ist.
Ja, aber deswegen reden wir ja erst und sagen nicht nur, es wäre auch eine total langweilige Folge so. Ah ja, wir haben hier Mord im Orient Express gesehen. 8, 7,5, 6, 3,5.
Aber schau mal, jetzt haben wir ja gerade Publikum da. Wie findet ihr denn? Findet ihr, man sollte diese Punktebewertung einfach weglassen? Oder findet ihr, dass es gut ist? Punktebewertung drin lassen?
Ja, ja.
Auch wenn sie in der Regel Quatsch ist?
Ja, die wollen es.
Okay.
Oder wer sagt nein, vergesst es, das ist totaler Käse? Null.
Ich gebe nicht viel drauf, aber.
Ja, okay.
Ich
gebe nicht viel drauf, ist okay, aber.
Ich kann mir das anhören.
Also das
ist ja nicht so lange.
Die vertane Zeit ist jetzt nicht
groß
so
von dir, Flo. Aber mir geht's ehrlich gesagt genauso. Ich finde auch immer so, die Punktbewertung ist dann so am Schluss ein nötiges Übel, aber eigentlich so wirklich was rausziehen kann man nicht.
Nee, doch, aber manchmal ist es so, dass man sich daran reiben kann. Dass ich dann das höre und dann gibt der Stefan zum Beispiel 8 Punkte. Ich denke mir, what? Und da, weißt du, dass ich mir so dieser, also gerade wenn ich ganz anderer Meinung bin.
Ja, oder es passiert manchmal, dass man die ganze Zeit nur über den Film schimpft, dass der Film trotzdem was mit einem gemacht hat und man Punkte gibt. Ja. Weil der irgendwie funktioniert hat und irgendwie einen emotional gepackt hat. Und dann,
genau. Und dann hat mich auch die Punktevergabe emotional gepackt und das ist das, was ich will.
Jetzt okay. Der Ton aus. Auch mach nichts.
Okay, noch Fragen?
Noch Anmerkungen, Fragen?
Könnt alles fragen.
Eine Frage,
ich noch. Warte.
Ich komme.
Wir müssen erst
eile.
Welchem Argument lässt man sich zweimal zu einem Triathlon überreden?
Das ist eine verdammt gute Frage. Der Stefan ist einfach sehr überzeugend.
Und wir sind verdammte Mitläufer. Das ist, und mit Fahrradfahrer und mit Schwimmer natürlich.
Daran aber kann man erkennen, dass ich nicht so eine Mitläuferin bin. Weil egal wie überzeugend der Stefan ist, mir könnte es niemals passieren, dass ich in einem Triathlon teilnehme.
Aber du warst bei allen Triathlon-Vorkommen als Fan dabei und auch auf der Langdistanz warst du 14,5 Stunden als also Fan
das,
dabei.
Also dass mein Einsatz mit meiner vollen Wertschätzung für euch jederzeit zur Verfügung steht, steht außer Frage. Aber dass ich einen Triathlon machen würde, wird auch in 1000 Jahren Sneakpot nicht passieren. Insofern, nein.
Ich habe mir auch immer gedacht so, okay, das mache ich nie wieder. Und nächstes Mal sage ich einfach nein. Ich habe immer an Patrick Bateman gedacht. Aber der Stefan schafft es dann immer wieder, einen zu überzeugen oder mitzureisen. Ist einfach ein sehr mitreisender Typ. Kann man nichts anderes sagen. Wie mit dem Podcast ja auch.
Boah, ey. Oh, hör auf.
Na, ist so. Ich habe das nicht mitgegründet. Ich bin mitgerissen worden. So wie die Claudia.
Nee, ich habe mich einfach reingedrängt.
Genau. So. Ja,
der Luca.
Ja, der Luca. Ich eile, ich eile.
Möchtest du nicht gleich hinten stehen bleiben?
Ja, wäre sinnvoll, ja.
Die Art, wie er diese Kabel nach sich zieht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war Christoph auch nicht von Anfang an dabei. Also wäre so die Frage, wie waren die Gefühle, bevor ihr im Podcast wart? Also als so die Idee aufkam, währenddessen und so, was weiß ich, 2-3 Monate danach. Also so eure persönlichen Gefühle zu dieser Aktion oder zu dieser Aktivität.
Geht an euch, nehme ich an.
An uns oder an die, die...
An diejenigen, die nicht von Anfang an dabei waren.
Also nicht an dich und mich, Stefan.
Wir haben geschweigt.
Also an Christoph und mich, quasi.
Genau. Wie ging es dir bei Folge 1 bis 7?
An die Perners, die den Podcast infiltriert haben und dann irgendwann ja dabei waren.
Naja, also, das ist eine sehr persönliche Frage, vielen Dank. Ging mir schon so, dass ich mir dachte, so, warum lassen die mich nicht mitmachen?
Du warst, ich hab mich schnell, du warst in Norwegen zu der
überhaupt Zeit. Überhaupt nicht wahr. In Norwegen war ich 2008.
Oder?
Haben wir nicht 2007 den
Podcast? Sieben, ja, angefangen und da war aber klar, dass du weg bist.
Ach so, ja. Also, du mal aussehen, hast du schon damals geraten. Aber ich war halt sehr enttäuscht. Nee, ich weiß nicht. Mein Gefühl war... die Jungs schaffen das nicht ohne mich, ich werde ihnen bei eh helfen. Und so kam es dann ja auch.
Sehr gut.
Nice.
Und ich?
Ja, du?
Ja gut, ich habe ja erstmal eine ganze Zeit wild Kommentare geschrieben auf der Website. Also immer, wenn ihr eine Folge rausgebracht habt, habe ich widersprochen. Und,
genau so war's.
Und euch gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, wovon ihr da redet. Bis, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das dann passiert ist, dass ihr dann gedacht habt, dann nehmen wir die doch mit rein, weil...
Du hattest ja früher den Titel dann in der Sendung Die Pöbelschwester.
Genau, ja.
Ja, weil du immer in den Kommentaren rumgepöbelt hast. Und da haben wir einfach wahrscheinlich irgendwann gedacht, das geht so nicht mehr, die muss jetzt einfach hier auf der Seite sitzen.
Also diesen psychologischen Prozess kann ich nicht erklären, wie die dann zu dem Ergebnis gekommen sind, ich sollte doch mit reinkommen. Aber ja gut,
Widerspruch ist natürlich in so einem Medium super. Also, deswegen haben wir heute vorher ja auch uns kurz abgesprochen, also ganz am Anfang kurz abgesprochen, wie wir den Film, also den Mord im Orient Express fanden, um sicherzustellen, dass eben Leute dafür und Leute dagegen sind, weil es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn alle dafür oder alle dagegen sind, was wir auch oft genug hatten. Deswegen mussten wir die Claudia natürlich dabei haben.
Weil sie immer dagegen ist oder wie meinst du das jetzt?
Nee, weil sie halt eine starke Meinung hat und eben auch eventuell gegen uns, gell? Und dann war der Zuspruch der Fans so groß, dass wir es einfach nicht mehr rausgekriegt haben.
Des einen Fans.
Na, fällt dann noch eine Niederbayern ein.
Ich weiß von nichts.
Ich auch nicht. Ja, also ich bin einfach so lange im Umfeld rumgehangen, bis man dachte, okay, jetzt nehmen wir die auch noch mit rein.
Als erweiterte Frage vielleicht nochmal an die Gründer dann natürlich. Warum Filmpodcast? Habt ihr andere gehört und habt gesagt, ihr könnt es besser? Oder habt ihr einfach gesagt, ihr habt Bock, über Filme zu reden? Oder wie kam es überhaupt dazu?
Eigentlich war es so, haben wir das nicht schon in jeder 100 erzählt?
Mach kann man schnell sagen.
Wir sind ja damals schon regelmäßig in die Sneak gegangen, jede Woche, und man wurde am nächsten Tag immer gefragt, so, und, was kam in der Sneak? Und dann musstest du den Film nacherzählen, dann musstest du sagen, wie du es fandst, quasi das, was wir jetzt heute auch machen, ohne den ganzen Quatsch über unser Leben hintendran. Dann haben wir gedacht, wir haben damals Ohrensessel gehört und Ohrensessel.
Ohrensessel und Ohrensessel haben wir gehört. Und das war tatsächlich so. Arbeitskollegen, Freunde, egal wer, Leute wussten immer, die zwei gehen immer jeden Mittwoch.
Christoph ja auch.
Ja,
war das noch so.
Aber mich wollte der nicht dabei haben, ne?
In die Sneak und die konnte man immer fragen, wie, was kommt da im Kino? Muss ich das gucken? Ist das gut? Ist das blöd? Und wo lohnen sich meine 10 Euro? Und nachdem wir das dann erzählst du das in der Kaffeeküche, morgens, mittags, abends. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir reden das ins Internet. Dann können wir jedes Mal sagen, hör dir das an, wir haben es da im Internet.
Ich will nicht mit dir reden.
Und dann hat es funktioniert. Und
es funktioniert so. Also jetzt hören uns andere Leute, die Leute, die uns damals gefragt haben, fragen uns heute auch noch, ich will nächste Woche ins Kino gehen. Was läuft denn gerade Gutes? Du kennst ja alle Kinofilme und hast die alle gesehen, weil du ja einmal die Woche in die Sneak gehst. Nein, nicht ganz. Ja, aber das war am Ende dann der Grund so, komm. Und außerdem hatten wir Bock, irgendwie Technik zu kaufen und damit Quatsch zu machen.
Ja, wir hatten irgendwie wir haben Podcast gehört damals schon und hatten die Idee, wir müssten einen Podcast machen. Was in unserem Leben könnte irgendwie ein dauerhafter Themenlieferant werden? Und dazu kam eben diese Idee, lauernd fragen uns Leute nach den Filmen und wir gehen jede Woche, also haben wir jede Woche was zu erzählen. Und wenn ich jetzt einen Blog schreibe über Handys oder so, ich kaufe mir halt nur alle 2 Jahre ein Handy, das bringt nichts. Also da kommt man nicht weit mit den Sachen, die man schreiben kann. Und
als würde das so Apple-Fanboys davon abhalten.
Ja gut, die kann ich ja abonnieren selber, aber ich könnte es nicht jede Woche liefern.
Aber was eben damals noch nicht so klar war, war, dass so ein großer Teil des Podcasts darin besteht, dass wir über unsere Urlaube und Kinder und Hochzeiten und Autos und Gott weiß was reden.
Hey, das war die beste Folge, die Autofolge.
Ich hab Claudia nochmal mit Elektromobilität
getreten.
Also, sehr gut.
Also wir haben auch tatsächlich, das muss man auch dazu sagen, wir haben stetig hinter den Kulissen so Diskussionen darüber, was jetzt wirklich so sinnvoll im Podcast ist und was nicht. Und wir sind uns da auch nie so ganz einig. Also es ist immer so, es gibt Leute, die finden manche Teile von denen, wir finden manche Teile von dem, was wir machen, eigentlich sinnlos. Andere finden super, andere finden anderes sinnlos und so. Wir sind uns da nicht ganz einig. Dann gibt es vielleicht mal Initiativen, Dinge zu beschneiden, aber dann gibt es ja wieder Hörer, die das toll finden. Insofern, ja, machen wir halt so weiter.
Ja, es ist immer, wenn wir nicht zu viert aufnehmen, sondern eben vielleicht nur 2, merkt man halt die Unterschiede extrem. Also
ja, ja.
Bei der Claudia, die will immer so ganz viel so, ja, ist halt eine Wissenschaftlerin oder eine Literaturwissenschaftlerin. Du bist irgendwie da vom Thema, gell? Du willst da einen Content reinbringen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin halt oft einfach der Clown oder bin halt der irgendwie Gossip-Blödsinn mit reinbringt. Wenn ich mit Bob zusammen Aufnahme mache, da kommt meistens kaum Film vor. Wir reden nur Quatsch.
Oder über Fußball.
Ja, genau.
Was das sinnvoll ist, weil der Christoph sich überhaupt nicht für Fußball interessiert.
Super. Aber ja gut, im Endeffekt, das macht. Deswegen brauchen wir dich ja, Claudia, damit wir da eben nicht nur Quatsch reden und damit wir irgendwie eine gute Mischung haben.
Dankeschön. Ja.
Gibt's noch
Fragen? Alles geklärt?
Wortmeldung? Ihr wollt jetzt wieder Drinks, oder? Na, der Fernando möchte noch was sagen. Oder möchtest du? Jetzt müsst ihr ihn ausbuhen, wenn ihr wollt Drinks und er will reden.
Also wir wissen ja alle, dass der Christoph so einen Avatar-Fetisch hat.
Gar nicht.
Und ich würde gerne wissen, was du an Avatar so toll findest.
Hör doch einfach die Folge von damals.
Nein, ich finde
noch einen Punkt dazu.
Also ganz ehrlich, ich finde das eine super Frage du solltest jetzt nochmal beantworten.
Nee, ich kann jetzt ganz einfach sagen, ich habe einfach in dem Film verdammt viel geweint. Und das ist jetzt ganz ganz ohne Witz. Also wenn ich diesen, ich weiß nicht, wie gut er gealtert ist, ich weiß nicht, wie gut er mir heute gefallen würde, aber es war wirklich so, der ist noch nicht mal mit seinem Rollstuhl auf diesem Planeten angekommen. Also der ist noch nicht mal ausgestiegen und ich weine schon. Also dieser Film hat mich so gepackt. Ja. Und dann sieht er noch toll aus und ist eine schöne Geschichte und ich mag den, der ist einfach sehr rund. Ich mag den sehr. Ich muss mal wieder schauen.
Ich glaube, der Fernando hat die Vermutung, dass er dann nicht mehr so gut wegkommt. Aber
ich denke mal, ich müsste mal wieder Highlander schauen, mal sehen, ob mir der noch so gut gefällt wie meine Jugend. Mal gucken.
Da hinten ist noch eine Frage. Ja,
den kommt gut zusammen. Wirklich?
Auf jeden Fall.
War hier hinten noch was?
Gut, jetzt kommt der spannende Moment.
Der Willems?
Der Willems.
Der Willems.
Endlich gibt
es
voll Akzent bitte jetzt
im Podcast.
Allein schon, um zu belegen, dass der Willems tatsächlich hier ist mit uns, finde ich das gut, dass er jetzt noch was sagt.
Ja, ich bin da. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wie ich immer angefangen habe mit dem Audiokommentar. Irgendein Spruch am Anfang war es immer, aber fällt mir nicht mehr in.
Nicht klang's aber.
Ja, mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall wollte ich mal sagen, also ich vergesse keine Punkte für euch, aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wann ich angefangen habe, euch zu hören. Ich krieg's nicht mehr raus. Ich habe irgendwann mal mit dem Stefan zusammen zumindest mal den ältesten Kommentar rausgesucht. Den habe ich auch gerade im Moment nochmal rausgesucht. Der war vom 29. April 2011. Ich glaube, Folge irgendwas in der 70er. Ich bin mal relativ sicher, dass ich aber auf jeden Fall länger höre. Also ich würde auf 2008, 2009 tippen. Also zumindest mal habe ich seit 2008 iPod und seitdem auch Podcast konsumiert. Jo, aber definitiv kann ich sagen, dass das Sneakpot bzw. die Mitglieder im Sneakpot mich auch in den Jahren immer wieder begleitet haben. Das hat kein anderer Podcast. Also ich sag mal, der eine hat in meiner Infahrt geschlafen.
Ja, ich werde das.
Du hast in seiner Einfahrt geschlafen?
Ja, ich habe in seiner...
Schön, dass du es nochmal übersetzt
in der Auffahrt zu seinem Haus.
True Story.
Geschlafen, ja.
Ah, okay, mit deinem Bulli.
Nee, auf dem Asphalt. Nein, natürlich nicht.
dem anderen seiner Freundin, heutig Frau, hat mir Walzertanze beigebracht.
Oh.
Er war bei mir auf der Hochzeit.
Genau. Darf ich die Geschichte erzählen?
Gern.
Er war nämlich bei uns zum Probetrinken sozusagen und wir haben darüber gesprochen mit meiner jetzt Frau, ob ihr einen Hochzeitstanz machst und du, nein, 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 auf gar keinen Fall Hochzeitstanz, blöd. Und meine Frau so, komm mal her, ich zeig dir das nicht so schwer und zack, und dann haben sie Walzer getanzt und auf der Hochzeit habt ihr auch getanzt.
Ja, das stimmt wohl, ja. Und ja, also das sind halt tatsächlich Sachen, wo ich wahrscheinlich im Sterbebett noch dran denke.
Oh, yeah, yeah,
das ist wahrscheinlich oh. Hör auf, Schluss,
nimm dem Mann das Mikro weg. Definitiv, also vor allem tatsächlich, das mit der Hochzeit wahrscheinlich auf jeden Fall schon, das mit der Einfahrt wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich höre
nächstes Mal crash ich in deine Vordertür rein mit dem Auto.
Ja, wir waren ja nicht drin. Also von daher, nee, also toller Podcast, weiter so, fertig.
Vielen Dank.
Danke.
Da müssen wir es eigentlich.
Jetzt kommt der Bob dran.
Da kann man nichts mehr draufsetzen. Bob, nee, genau. Moderier uns raus, da bitte.
Ich.
Der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Ich habe überhaupt nichts vorbereitet für eine Abmoderation.
Du hast jetzt 2 Stunden Zeit gehabt.
Nee, ich war zwischendurch am Klo und alles, das war furchtbar. Danke, dass ihr hier wart. Dass,
hier seid und jetzt hier, mit uns weiter trinkt.
Genau. Und für die Hörer, die uns jetzt nicht hier live begleitet haben, danke, dass ihr möglicherweise seit 500 Folgen oder wie auch immer lange zuhört.
Ja, ich wollte noch sagen, Kuh, wir haben jetzt deine Frage nicht beantwortet, aber wir machen das nächste Folge.
Genau, die stand auf der Liste, aber irgendwie hat sich das jetzt alles so hingezogen. Wir sind bei 2 Stunden, weiß ich nicht wie viel. Wir finden das immer noch wahnsinnig, dass wir einfach ins Internet reden und am Ende sitzen hier bei Claudia im Wohnzimmer so viele Leute und hören uns zu. Und wir hoffen, dass wir das noch eine Weile machen und dass ihr weiter zuhört. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Das war die 500. Tschüss.
Tschüss.
Danke. Weiter trinken, oder?
Jetzt wird
ja.
Könnt ihr mal aufhören, auf meine Armbanduhr zu twittern? Das ist echt.
Also, wir haben normalerweise Google Docs, sagt jedem noch was?
Ich war einfach davon ausgegangen, dass ihr alle ungefähr 10-mal qualifizierter sind als wir insofern. Ihr dürft ja dann auch Fragen stellen später. Aber alles, was uns nicht gefällt, wird rausgeschnitten.
Wir beantworten alles, aber es kommt eventuell nicht in die Folge. Mal gucken. Warum muss ich eigentlich Kopfhörer aufhaben?
Musst du gar nicht. Wenn du dich nicht hören willst, dann
ich kannst
du
auch. Ich höre mich doch, wenn ich spreche.
Dann setz sie ab.
Nein, du hast das Mikro am
ja,
Kopfhörer.
Aber so oder so?
Ja.
Oder geht das nicht? Das ist total unangenehm. Ich bin total abgeschirmt.
Wenn du keinen Wert
drauf hast.
Ja, ich spreche doch die ganze Zeit. So ist okay. Ach, ich höre nicht, ob ich drauf bin, gell? Das ist der Grund. Ja, okay. Verstehe. Ich mach das so. So, ich höre mich aber auch nicht. Hörst du mich?
Ich höre dich.
Ich höre dich auch.
Sag mal nochmal was.
Ich höre dich auch. Ja. Hörst du mich?
Mich? Doch.
Hörst du mich?
Jetzt machen wir das einfach so eine Viertelstunde so. Ich höre dich auch.
Höre ich mich?
Aber den Bob höre ich gar nicht.
Höre ich mich?
Also so,
das, aber ich höre das Publikum.
Normalerweise wäre das nicht nötig, aber wir machen das einfach, weil es authentisch ist, weil wir es immer so machen. Ne?
Ich habe den Überblick verloren. Fangen wir jetzt an?
Müssen wir die Vorbesprechung noch machen oder war es das jetzt schon?
Wir wissen eigentlich.
Nein, wir müssen noch einen Witz üben.
Bereit? Gut.
Okay, jetzt kommt der schwierigste Moment.
Das ist das Schlimmste.
Der Stefan muss sich konzentrieren, um seinen Eingangssatz zu sagen, den er jetzt seit 500 Folgen sagt, aber trotzdem ist er so aufgeregt, dass es praktisch nicht geht. Wenn man jetzt falsch atmet, geht gar nichts.